Eine neue Folge der Ostkinder rast in euren Podcatcher hinein und deshalb hier direkt das Intro. Schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, ich freue mich auch und wir sind weiterhin fleißig, wir haben es ja versprochen. Kurz hintereinander, das wird auch so weitergehen, denn ich habe immer noch richtig Lust und Bock.
Du machst ja Ankündigung, ich komme in Teufelsküche.
Gut, finde ich gut. Finde ich auch gut und ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer.
Es wird sich ja sowieso einiges hier ändern, habe ich den Eindruck. Ich bin gespannt, auf was du zu meinem Thema heute sagst, aber da sind wir noch lange nicht. Für alle, die uns neu hören, wir sind die Ostkinder, Danny und Alex, und wir reden über unsere Jugend im Osten und was sie aus uns heute gemacht hat, wie sie uns geprägt hat und warum wir so sind, wie wir sind. Und das macht der Alex jetzt, indem er uns ein Wort mitbringt. Ich weiß nicht, welches Wort er mitbringt, aber es hat irgendwas mit seiner Jugend im Osten und heute zu tun. Wir improvisieren uns dann inhaltlich durch. Mal gucken, was mir dazu einfällt, ob ich auch da Erinnerungen dran habe oder nur der Alex.
Ich habe das Wort Wandertag mitgebracht.
Wandertag? Ach Gott, ich kann dir 2 Stunden darüber erzählen.
So viel Zeit haben wir nicht mehr.
Ich habe den schönsten Wandertag, ich hatte den schlimmsten Wandertag. Ich habe einen Wandertag, den ich verpasst habe, einen Wandertag, den ich fast verpasst hätte, einen Wandertag, den ich durch Zufall noch nicht verpasst hätte. Ein Wandertag, wo meine Mutter mitgekommen ist. Ich kann ja.
Und ich dachte, ich hätte jetzt ein bisschen Erinnerung dran, aber du hast sehr viele Erinnerungen. Okay, dann fangen wir. Man soll ja immer mit dem Schlimmsten anfangen.
Also das Schlimmste. Nee. Erzähl du erst mal, ich kann das gar nicht. Ich
warte. Nee, ja. Nee, fang mal mit dem Schlimmsten an, damit du dann mit dem Besten aufhören kannst.
Ich kann das alles gar nicht so erklären. Das ist wirklich. Ich war klein. Der kleine Danny, weißt du, mit so einem kleinen Rucksack auf Wandertagsrucksack. Und es hieß, man trifft sich, warum auch immer, am Planplatz, also wer jetzt herkommt, wo ich, da soll ein Bus abfahren, der uns zu irgendeinem Pferdehof fährt. Und ich war aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil ich Danny war, zu spät. Und dieser Bus war weg. Und ich stand da jetzt, war ja minderjährig, ich kann nicht mehr anwärtig gewesen sein, 10, 11, 12 höchstens. Also eher so 9, 10, vielleicht 8. Es war auf jeden Fall nach der Wende, das weiß ich noch. Und dann stehe ich da und wusste nicht, was ich mache. Gehe ich jetzt heim? Und eigentlich dachte ich, geil, ich habe einen Bus verpasst, ich kann wieder heimgehen. Endlich als Kind, ne? War damals schon Schulschwänzer. Ich habe in der 4. Klasse erstmal Schule geschwänzt. Entschuldigung, Mama. Und dann kam aber irgendjemand, eine Mutter eines Schülerin vorbeigefahren und sah mich und hat mich quasi mit dem Auto zum Wandertag gefahren. So. Und dann waren wir auf diesem Pferdehof. Und dann hieß es, wir müssen alle reiten. Ich hatte eh schon keinen Bock. Und bin dann, da standen so 2 Pferde nebeneinander. In meiner Vorstellung, ich war klein, waren die ja riesengroß, ne? Pferde sind ja gar nicht so groß, aber als Kind sind sie einfach 10-mal so groß.
Ja, ich finde schon, dass Pferde ja groß sind.
Aber als Erwachsener kann man ihnen so auf die Schulter klopfen und denkt sich, hallo Pferdchen, ne? Während man als Kind ja. So, jedenfalls stehen 2 Pferde nebeneinander und die hatten es einmal gezeigt, wie wir uns raufsetzen sollen. Ich setze mich rauf, fühlte mich unwohl, musste irgendwie einmal im Kreis reiten, wollte wieder runter und bin auf der falschen Seite abgestiegen und stand zwischen diesen beiden riesen Pferden und wusste nicht, was ich machen sollte. Weil es heißt, man soll nicht hinter Pferden stehen, das wusste ich noch. Weil es in meinem Survival-Kindergehirn dachte ich auch, ich darf es auf keinen Fall nach hinten weggehen, weil dann tritt ich das Pferd und dann bist du tot. Und nach vorne konnte ich auch nicht weggehen, weil der ein Gatter war, also ein Holzdings. Also ich war so hoffnungslos und dachte, nein. Und in dem Moment dachte ich, oh, was ist das? Und das ist mir so eine Blöde, weil Pferde sind ja auch Tiere, die andere Tiere anziehen. Eine Fliege ins Auge. Und ich weiß noch wie heute, dass ich diese Ewigkeiten, diese Fliege im Auge hatte, noch den ganzen Rückweg von diesem Pferd, weil rückwärts sind wir nämlich gelaufen, nur morgens mit dem Bus hin rückwärts gelaufen, diese Fliege im Auge hatte. Und es war wirklich das Schlimmste. Und es war warm und ich hatte nichts. Und dann kannte ich, da war in einer anderen Klasse, da kann ich auch die Leute zur Hälfte nicht. Das war alles so unangenehm. Und wenn ich heute dran denke, ich habe danach nie wieder auf einem Pferd gesessen.
Das ist ja ein Fazit, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe.
So, setz doch.
Boah, was für ein Knopf ich da gedrückt habe. Ne, jetzt möchte ich auch eine gute Wandertag. Nee,
bist du hast warum hast du Wandertag mitgebracht?
Weiß nicht, ich habe es mir mal irgendwann aufgeschrieben. Nee, wir haben vor, ich glaube, 2 Jahren, nee, als Corona so einigermaßen wieder so runterging, aber man noch nicht mit vielen Menschen in einem Raum sein sollte, kam bei uns die Idee auf Arbeit, hey, lasst uns doch einen Wandertag machen. Und bei mir war Wandertag überhaupt nicht positiv assoziiert. Also viele denken ja dann an Wandern, oh, und Wandern ist schön und so. Bei mir war Wandertag, ich bin irgendwie in meine Kindheit zurückversetzt worden. Und ich habe Wandertage nie gemocht. Und jetzt habe ich aber überlegt, als ich dieses Wort ausgesucht habe, wieso habe ich denn Wandertage eigentlich nicht gemocht? Und ich erinnere mich an so gut wie gar keinen Wandertag mehr. Also so wie bei dir das irgendwie sich festgebrannt hat, habe ich anscheinend also diese Traumata alle gelöscht. Ich weiß es nicht. Also für mich ist irgendwie Wandertag war immer schlimm, weil das ist so dieses auch Jugendherbergsgeschichte, also diese Gruppendynamik und dann schubst man sich oder jemand klaut einem den Rucksack und wirft den dann rum, fang doch, fang doch. Also so diese Art von Gruppendynamik, ne? Also heute nennt man das Mobbing, früher nannte man das Gruppendynamik, nee, weiß ich nicht.
Ja, ja, es hatte früher keinen Namen, ne? Da hieß es, stell dich nicht so an.
Stell dich nicht. Das war, das mochte ich schon gar nicht. Und dann auch immer so dieses, dann, wenn man irgendwie an den gefährlichen Stellen war, dann ging es ja immer darum, dass man sich da ja meistens zu zweit hintereinander aufstellte. Und das ist dann der Moment, wo dann die Lehrerinnen und Lehrer natürlich, meistens bei mir waren es Lehrerinnen, nervös wurden, dann geschrien haben. Also es war immer so alles, Hauptsache es funktioniert. Habe ich nie gemocht. Im Busfahren habe ich auch nie gemocht.
Mir war immer schlecht beim Busfahren. Ich war, ich musste immer vorne sitzen, nie mit den anderen, weil mir wurde so brechschlecht als Kind.
Horror. Mir war egal, in welchem Teil des Busses war. Mir war schlecht und gleichzeitig musste man sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Also es war irgendwie, das Wandertage haben nichts Positives. Ich habe aber eine Erinnerung mitgebracht und da habe ich sogar noch einigermaßen im Kopf, wo wir dort standen. Mhm. In Lichtenhagen-Dorf. Für diejenigen aus Rostock, die wissen, wo es ist. Und dort hatten wir auch einen Wandertag. Das war also nicht so weit weg von unserer Schule damals. Also wir sind da wirklich gewandert. Man hat dann ja meistens so, also hat man ja also Essen und Süßigkeiten mitbekommen gehabt. Also man hat ein bisschen was Besseres bekommen, als man sonst so hatte, ne? Schulbrot und so. Und ich war ein sehr mäkeliges Kind. Ich war auch sehr dünn und ich habe nicht so viel gegessen tagsüber. Witzigerweise hat sich das bis heute nicht geändert. Aber heute werde ich nicht dazu gezwungen. Und dann haben die anderen, wenn die mal so eine Limo oder so mit hatten, dann zum Probieren gegeben. Und ich konnte nicht aus Flaschen andere trinken. Ich fand das eklig.
Konnte ich als Kind auch nicht.
Total eklig. Aber ich erinnere mich, dass an diesem Wandertag habe ich mich getraut, das erste Mal aus der Flasche von einem Freund zu trinken. So, und für mich war das damals so ein totaler Durchbruch, weil die Jungs untereinander, für die war das ja immer so, hier, nuckel, nuckel, und da waren ja irgendwie so 10 Leute schon an einer Flasche. Für mich war ja schon eine Person ein Problem, nicht 10. Und das war für mich ein Durchbruch und danach fiel es mir von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt leichter aus Flaschen anderer zu trinken.
Ah, also ja, dann heute üben wir das mal.
Ja.
Ich habe es bis heute dann nicht
ganz überwunden. Heute ist es leichter.
Ich bin heute noch dieser verschämte Mensch, der man, wenn er eine Flasche kriegt oder ein Getränk erst überlegt, muss ich das jetzt abwischen? Trinke ich das einfach so? Ich mache es einfach nach Coolness-Faktor, weißt du? Wenn es so älter sind, dann wische ich ab. Wenn das irgendwie nachts im Club ist, ne, wo die Hälfte der Menschen schon kein Oberteil mehr anhat, dann trinke ich auch einfach so mit dem Arm ausgestreckt auch so aus der Flasche, als täte es mir nichts an. Ja, ja, das ist dann situationsabhängig.
Ich bin so froh, dass es also dir auch so geht, weil bei mir war es nämlich schon immer auch das Problem gewesen, also ich konnte dann aus der Flasche andere trinken, je nachdem, ob ich die Menschen gut kenne oder nicht, mal schlechter, mal besser. Aber dieses, wann ist dieser Moment, wo du dann drüber wischst? So, damit das nicht so aussieht, als ob man sozusagen die Spucke des anderen nicht respektieren würde.
Ja, man muss das ironisch machen. Man muss das verbal kommunizieren, wenn es geht. Das ist die einzige Taktik, die sagen, ich wisch mal ab, nicht, dass du was hast. Ich will mir kein Herpes holen. So, dann, ja, man muss es humoristisch aufarbeiten und dann haben die Leute kein Problem. Ansonsten ist man einfach nur weird. Aber das sind wir im Leben ja eh gewohnt, du und ich beide, dass wir komisch sind. Das heißt, ich mach den Kohl
nicht. Zieh mich nicht in deine Nummer rein.
Entschuldigung, Alex, du gehst spazieren. Trägst nie Winterkleidung. Hast grüne Schuhe. Und wenn du zum Bundespräsident eingeladen bist, kommst du 4 Minuten zu spät. Sag mir nicht, du, dass du auch nicht komisch bist.
Na gut, vergessen wir das mal ganz kurz.
Ja.
Also die Humorgeschichte finde ich gar nicht so schlecht. Ich würde dann wahrscheinlich so einen ganzen Arm daneben, damit man dann so richtig übertreibt. Aber ich mache das eher so dezent, dass wenn die Person dann mal kurz wegguckt, also ich halte eigentlich die Flasche die ganze Zeit. Und ich wische erst, wenn die Person ganz kurz nicht hinguckt, damit sozusagen dieser komische Moment erst gar nicht entsteht. Und dann trinke ich aus dieser Flasche. Aber es gibt ja ein Riesenproblem, wenn man sich nicht traut, aus der Flasche von anderen zu trinken. Nämlich, man hat Durst. Und das ist möglicherweise die einzige Möglichkeit, diesen Durst zu stillen. Ich habe also Jahre meines Lebens das Problem gehabt, dass ich eigentlich durstig war und ich gerne an diese Flüssigkeit daran gekommen wäre, aber ich nicht konnte, weil dazwischen eben diese Flaschenöffnung mit dieser Spucke war.
Ja, wo wir jetzt schon auf dem Niveau des Dschungelcamps sind oder von wie das, gibt das, wie heißt das, Star, Prominente im Urwald oder so, oder am Beach, wie es gibt doch immer diese Sendung, wo so C-Promis immer eingesperrt werden, wo dann immer so Geschichten erzählen, die keiner kennt. Was ist die Intimitätsschwelle für dich, keine Bedenken mehr zu haben, aus der fremden Flasche zu trinken?
Ich dachte, was kommt jetzt für eine Frage? Müssen wir jetzt FSK 18?
Also hast du das bei allen Personen? Ich nehme an, nicht. Es wird ja Personen geben, wo du das kein Problem hast, mit denen aus einer Flasche zu trinken, nehme ich an.
Ich hätte jetzt kein Problem damit. Es sind manchmal so Kleinigkeiten. Wenn jemand zum Beispiel noch Brokkoli zwischen den Zähnen hätte und ich mich nicht traue,
ich meine Person, Person zu sagen. Es gibt auch Personen in deinem Leben, wo du nicht drüber nachdenkst, oder nicht?
Ja, natürlich gibt es solche Personen. Ja. Ein bisschen abgedriftet, Wandertag. Was hattest du denn für eine schöne Erfahrung mit dem Wandertag?
Kennst du den Film Apokalypto von Mel Gibson, der im südamerikanischen Urwald spielt?
Nee.
Nie gesehen? Also, grandios, finde ich, guter Film.
Also Passion Christi von ihm kenne ich, aber.
Oh, ich habe diesen Film gesehen und musste an Wandertag denken. Es gab nicht einen Wandertag, da waren wir bei uns, da wo unser Bungalow steht. Ich glaube, da war noch DDR, genau. Es muss dritte Klasse gewesen sein, war noch DDR. Ich muss gewesen sein 6, vielleicht 7. Und wir sind durch den Wald gelaufen. Für alle anderen Kinder war das fremd. Aber dieser Wald, wo wir durchgelaufen sind, diese Waldwege, war halt da, wo ich jeden Tag war, am Wochenende, Ferien und so. Ich kannte mich da halt aus. Und es gibt, im Apokalypto gibt's halt eine Szene, wo der gejagt wird und dann irgendwann entkommt und schreit, das ist mein Wald, ne? Ich lebe hier so. Und so habe ich mich in dem Moment gefühlt, wie dieser Hauptdarsteller dieses Films. Also halt hat mich erinnert, das war so lustig, in dem Moment, weil ich dachte, ja, genau so ging's. Ich kannte alles, jeden Baum, jeden Zweig, jeden Abzweig, jeden Weg, jedes Schild. So. Und das war so ein Wandertag, wo ich nicht eben der war mit, der Rucksack wird geschubst und hin hergeworfen, sondern ich wusste, ich habe ja die absolute Hoheit über diesen Wandertag, weil ich alles so, das kann ich mir erinnern, dass das ein sehr schönes Gefühl als Kind war. Und der zweitbeste Wandertag, da war ich schon 16, muss kurz vorm Abi gewesen sein, 16, 17, da wollten wir irgendwo hinfahren mit dem Bus und der Busfahrer ist nicht gekommen, der Bus morgens, und das waren noch Zeiten vor Internet, angerufen, ging keiner ran, und da haben wir den Tag schulfrei gekriegt. Und das war, ich weiß noch, hatten ein paar Mädels, ja, 15, 16, 17, dann bei der einen zu Hause rumgehangen, es war ein wunderschöner Tag, der sich entwickelte dadurch, dass wir nicht umhin mussten, sondern so ein chilliger, vormittagsfrei, ah geil, gehen wir hin, einen Kaffee getrunken, dann zu dir nach Hause, ein bisschen erzählt, weißt du, war diese Phase, wo man, also 16, wo man zu Hause auch so philosophische Gespräche führt mit anderen Leuten, da kann ich mich erinnern, dass das ein ganz toller, ausgefallener Wandertag war.
Das klingt gut. Ich glaube, das hat bei uns gerade so viel ausgelöst, dass hier ein kleiner Aufruf total passt.
Ein Aufruf.
Nämlich ein Aufruhr an unsere Hörerinnen und Hörer. Falls ihr auch traumatische oder auch wundervolle Wandertage als Erinnerung habt, wir möchten sie gerne hören.
Hi, 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 hi.
Danny atmet tief ein. Wieder eine Stunde Audiokommentare.
Ich freue mich.
Nein, aber wir freuen uns über Audiokommentare.
Wir haben jetzt eine Handynummer, da kann man uns auch Audiokommentare schicken. Ich weiß nicht, ob du das Handy mal angemacht hast vor dieser Folge oder ob da wieder 800 Kommentare drauf sind. Wahrscheinlich nicht.
Ich mache das Handy immer an.
Dann kommen wir zum Thema. Und das ist mein Part heute. Und ich habe es mir wieder einfach gemacht. Ich habe einfach im Vorhinein mit jemandem gesprochen. Weil wir hatten ja die 50. Folge. Und ich habe mir so gedacht, die 50. Folge Ostkinder, den Civis Medienpreis. Und ich weiß aber eigentlich, schwimme eigentlich die ganze Zeit, weiß gar nicht, was wir eigentlich tun. Und habe auf der Subscribe, dieser Podcast-Konferenz, wo ich auch war, in Berlin, den Ralf kennengelernt. Und der macht Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mit dem sah ich zusammen. Und da stellt sich raus, der ist Historiker. Der hat studiert und gelernt, gemastert, wie das so heißt. Und da habe ich mich dem mal getroffen und mal eine Stunde geredet, ob wir das eigentlich alles richtig machen, wie eigentlich Historiker rangehen, ob das von uns heraus eigentlich eine legitime Vorgehensweise ist. Und, was ich auch immer wieder feststelle bei uns, wie nähert man sich eigentlich Themen? Ja, und ich dachte, das hören wir uns einfach mal an und vielleicht interessiert es die anderen ja auch. Weil ich habe nämlich eine Sache gelernt, die würde ich nach dem Gespräch unbedingt mit dir abgleichen.
Ich bin richtig gespannt.
Hallo Ralf.
Ja, hallo Daniel, freut mich hier zu sein.
Ich stell dich jetzt ganz kurz vor für unsere Hörerinnen und dann musst du ergänzen, was ich vergessen habe. Oder warum du hier bist. Du bist Historiker und hast einen Podcast, der ist Déjà-vu Geschichte und den machst du seit 7 Jahren alle 14 Tage, aber jetzt neu als Staffel, weil es so modern ist, wie Netflix, wechselst du jetzt auf die Staffel. Okay, worum geht's in deinem Podcast?
Ja, also erstmal, ich mache das natürlich nur, weil es so cool ist wegen Netflix und nicht, weil mich einfach die wöchentliche Arbeit fertig gemacht hat. Danke. ja, in meinem Podcast geht es, wie der Name schon sagt, um Geschichte. Aber ganz konkret ist es bei mir halt immer so, und das teilen wir ja, der Blick vom Jetzt zurück, ne? Weil ich ja glaube, dass die allermeisten Menschen, mich inklusive, und ich würde jetzt auch euch so einschätzen, ja die Geschichte deswegen interessant finden, weil sie aktuelle Entwicklungen verstehen wollen. Demgegenüber stehen halt gerade so, ich will jetzt nicht irgendwie Podcasts bashen, aber gerade Dokus sind ganz schlimm. Mhm. Viele Podcasts, muss man sagen, machen das aber auch zumindest in die Richtung, dass man halt immer ja einzelne Ereignisse aus der Geschichte ohne viel Kontext erzählt oder einzelne Personen rausnimmt oder so. Und ich glaube, in Wirklichkeit können sich auch die meisten Leute darauf einigen, dass es ja lange Prozesse viel mehr sind, die unsere Welt von heute irgendwo geprägt haben. Die sehen wir auf den ersten Blick nicht. Das will ich ein wenig ändern, weil eben, ja, ich glaube, es da viel gibt, was über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entstanden ist, was wir heute sehr unhinterfragt so als Normalität wahrnehmen. Ja, das möchte ich ändern und die Idee ist immer, so meine Tagline ist immer, die Welt mit neuen Augen sehen danach. Ich weiß, ist ein bisschen, naja, on the nose. Aber damit soll man am Ende rausgehen. Ne? Also das ist so mein Ansatz. Und ja gut, da könnte man auch sagen, machen Staffeln wahrscheinlich Sinn. Aber wie gesagt, da hatte ich
ja, aber das finde ich schon mal gut, weil ich habe auch bei deinem Podcast, sieht man ja, ist ja ähnlich wie bei uns, wenn man viel zu erzählen hat, dauert so eine Folge gerne mal anderthalb Stunden. Und mit Gästen, aber manchmal dauert es auch nur eine halbe Stunde. Und man ist halt nicht formatbeschränkt, das machst du ja auch nicht. Und wir auch nicht. Und deshalb finde ich das sehr verbindend schon mal zwischen uns.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Und ich glaube auch vom Geschichtsinteresse oder dem, wie wir uns der Geschichte nähern, haben wir da, glaube ich, ein ähnliches Ausgangsinteresse, sagen wir mal so.
Wir bereiten ja bei uns mal ein Thema vor und der Alex weiß nicht, worum es geht. Jetzt muss ich halt quasi für unsere Hörerin, aber auch für den Alex ja erklären, warum wir beide jetzt hier miteinander sprechen. Wir haben uns auf der Subscribe kennengelernt, der Podcast-Konferenz in Berlin. Das erste Mal persönlich getroffen, meine ich zumindest. Und haben uns ein bisschen unterhalten, stellen fest, ich habe ganz viele Fragen an dich. Du bist Historiker, hast gesagt, du kannst mir das alles vielleicht beantworten, vielleicht auch nicht, aber vielleicht können wir uns irgendwie thematisch da annähern.
Ja.
Und kaum ist ein halbes Jahr vergangen, haben wir Busy Podcaster einen Termin gefunden und so ist
es. Es ist krass.
Der helle Wahnsinn. Ich habe dich ja eingeladen, weil ich so Fragen habe. Wir sind ja Hobby-Podcaster, Hobby-Geschichten-Recherchierer und haben ja überlegt, wir machen einen Podcast, weil wir feststellen, wir haben unsere Jugend in Ostdeutschland und im den Resten der DDR etwas anders erlebt als westdeutsch sozialisiert, wohnen jetzt aber hier. Und das ist so die Herangehensweise, wie uns unsere eigene Geschichte nähern. Warum interessierst du dich für Geschichte eigentlich? Warum bist du Historiker? Und was heißt eigentlich Historiker sein? Hast du das studiert?
Ich habe studiert, ja, sonst, ich meine, es ist ja nicht so, ich weiß gar nicht, ob es eine geschützte Bezeichnung ist. Da habe ich mich nie damit befasst. Also mir ist es auch ehrlich gesagt nicht so wichtig, was für ein Label man darauf klatscht, aber ich habe irgendwann mal gelernt, die Leute stehen schon immer noch auf so gewisse Statusmarker. Also ich habe Geschichte im Bachelor studiert und dann im Master Nationalismusstudien. Das war aber auch ein historisches Fach. Kann man sich vorstellen. Aber eben nicht nur. Also da, ja, das ist so mein Background. Wobei dann auch wieder Leute so ganz aus der traditionellen Wissenschaftsecke kommen würden und sagen, was, kein Doktor, das ist doch kein Historiker. Ja, kann man wahrscheinlich sehen, wie man will. Ich bin jetzt nicht sonderlich speziell, was die Definition von Historiker angeht. Ja, und das Interesse ist oft schwer zu sagen. Ne? Es ist bei mir einfach schon sehr früh auch entstanden. Also ich habe mir nach dem Abi bzw. Matura, bin in Österreich aufgewachsen, da einfach mal überlegt, hey, was hat mich eigentlich so an Themen sowohl in der Schule als auch außerhalb interessiert so als Teenager, und da war nicht so viel. Und dann habe ich halt Geschichte studiert. Ja, mit der Zeit kommen dann halt schon so natürlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kommt mir dann schon so vor, ja, vielleicht war es nicht ganz so typisch, dass ich als 12-, 13-Jähriger mir so Dokus auf spätabends über, weiß ich nicht, das alte Ägypten reingezogen habe. Das haben vielleicht andere Kids nicht gemacht, weiß ich nicht. Also ich hatte da schon früh ein Interesse. Ich kann aber gar nicht so genau den Finger drauflegen, wo das ganz ursprünglich mal anfing.
Ich hoffe, ihr habt ein hartes Gespräch. Wir sind ja kein Laber-Podcast, deiner nicht, unsere ja auch nicht. Das heißt, ich hoffe auf große Kritik und große Anprangerung deinerseits als Profi. Oh je. Wie ist denn das für dich als Historiker, wenn ich jetzt sage, ach, wir versuchen so unsere eigene Geschichte aufzuarbeiten, ein bisschen zu recherchieren. Ist das ein Punkt, wo du sagst, das ist eine sinnvolle Herangehensweise oder, oh Gottes Willen?
Also ich befürchte, ich bin da der falsche Ansprechpartner, wenn du jetzt tief angegriffen werden willst. Erstens, weil ich konfliktscheu bin, aber zweitens, weil ich, glaube ich, nicht so ganz aus dieser Ecke komme, wo die Leute so puristisch auf Geschichtswissenschaft blicken. Also um es mal vorweg irgendwie einzuordnen, ist ja sinnvoll, erstmal eine subjektive Frage, so, ja, sinnvoll für wen? Ich glaube, sinnvoll für euch auf jeden Fall und ich glaube auch im breiteren Sinn sinnvoll. Weil, vielleicht bleiben wir mal beim Individuellen. Ne? es ist ja erstmal für mich auf jeden Fall sinnvoll, uns dort abzuholen, wo unsere eigenen Interessen erstmal halt liegen. Ne? Wenn ich jetzt Interesse habe an der Geschichte, weil es eben meine eigene Geschichte ist oder die Geschichte meiner Familie, ja, dann cool, dann ist das doch ein geiler Anfang, bevor man sich gar nicht mit seinen Interessen beschäftigt. Warum sollte man das nicht genau so tun? Ich finde das absolut richtig. Und dann eben wieder so mein größerer Punkt, glaube ich eben schon, dass es uns dann auch hilft, selbst wenn man bei sich selbst anfängt, selbst wenn man nicht jetzt nach irgendwelchen stringenten wissenschaftlichen Standards arbeitet, seine eigene Lebenswelt, das hier und jetzt und wie es halt entstanden ist, besser einordnen kann. Das Gegenargument aus der klassischen Geschichtswissenschaft wäre halt, die Subjektivität zu reduzieren, dass das halt schon einen Wert.
Ja, das ist halt mein großes Problem immer. Ich stelle fest, bei egal welchen Themen ich recherchiere, ich muss immer aufpassen von Anfang an, dass, also erstmal interessiert mich das Thema erstmal nur. Und ich denke mal, interessiert es überhaupt andere Leute. Und gleichzeitig ist mein Fokus ja aber dann immer so eng gesetzt und stelle währenddessen immer fest, also wenn ich zum Beispiel Interviews führe, jetzt Beispiel mit dem Yves haben wir gesprochen, der hat sich damals als schwul geoutet, noch in der DDR, und erzählt eine sehr subjektive Geschichte, wie gut das funktioniert hat. Und im Osten hat ja auch, gab's ja keine gesetzlichen Repressalien zu dieser Zeit, weil es ja legalisiert war und so. Und ich merke, dass ich währenddessen denke, das ist ja nicht die ganze Geschichte, wie weit mache ich das Fass aber anders auf? Dann kommt Feedback von Hörern, die sagen, ich habe es ganz anders erlebt. Und ich merke immer, dass ich so schwimme zwischen, wann ist etwas ausrecherchiert, erstmal um diesen Punkt zu setzen. Das ist das große Problem. Wie löse ich das? Hilf mir, du bist Historiker. Oder ist es gut? Also wann hört man auf zu recherchieren? Das ist meine große Frage immer, um jetzt zu sagen, dieses kleine Thema ist jetzt an dieser Stelle erstmal so erzählt und to be continued. Das ist meine größte Frage eigentlich.
Ja, also da glaube ich, und das trifft ja auf alles zu, das trifft ja auf Wissenschaft zu, aber genauso auf Storytelling oder wie auch immer wir unsere Podcasts definieren wollen. Es hängt von der Frage ab, die du beantworten willst. Also ich bin schon ein großer Freund davon, eine möglichst eng gesteckte Frage mal zu haben. Also jetzt nicht irgendwie zu sagen so, wie war das eigentlich mit offen gelebter Homosexualität in der DDR? Das ist wahrscheinlich zu groß. Ich glaube, man kann dann halt einfach sagen, okay, wir wollen jetzt anhand einer Person das mal beleuchten. Das finde ich vollkommen legitim. Danach ist die Frage, wie weit kannst du recherchieren? Weil das Einzige, was dir dann übrig bleibt, ist zu sagen, okay, ich will noch mit mehr Leuten reden. Das wird dann schnell extrem aufwendig. Und ich meine, du kannst jetzt für einen Hobby-Podcast wahrscheinlich nicht 20 Interviews führen, um dann irgendwie zu sagen, ja, das sind die gemeinsamen Trends, das sind Unterschiede, geschweige denn, dass du 20 Leute finden wirst, die darüber reden wollen und können. Die Alternative, die du hast, ist dann versuchen, schriftliche Quellen zu finden, wo es auch schwierig wird. Ne? Natürlich kannst du die Gesetzestexte nehmen, aber die sind halt formativ, die sagen nicht immer was über die reale Umsetzung.
Ja, das hilft mir schon sehr. Du musst ja, ich bin ja naiv, ich habe damit ja nichts zu tun. Ich hab ein ganz anderes Leben, da habe ich den Alex getroffen, wir machen diesen Podcast. Für mich ist das alles neu. Recherche, ich habe nie studiert, ne? ich hab Abi gemacht, danach habe ich festgestellt, ich mache Kunst und habe alles pädagogisch, also das Education hinter mir gelassen. Und für ein bisschen auch die so Methoden, alles neu. Ne? Deshalb, ich komme da von ganz Leben. Deshalb finde ich deine Antwort, die Frage einfach, wenn ich feststelle, sie ist zu groß, die Frage einfach noch enger zu stellen, das hilft mir schon enorm. Jetzt einfach als, da habe ich nie so drüber nachgedacht vorher, dass es wirklich auch, ja, die Frage schon konkret sein muss, um eine konkrete Antwort zu kriegen.
Und ich meine, was ich extrem mache, gerade für den Podcast und auch für meine Newsletter, der nochmal kürzer ist, dass ich die Frage halt auch im Zweifel, wenn man mal in der Recherche dann drin ist und merkt, sie ist zu breit, auch einfach mal noch verändert. Ne? Aber ich habe immer eine Frage. Also das hilft mir tatsächlich sehr. Weil ich aber auch glaube, dass es so als Hörerlebnis leichter zu folgen ist, wenn man nicht ein Thema, sondern eine Frage hat. Also ich versuche das schon immer so zu machen und es läuft aufs Gleiche hinaus, aber es macht auch den roten Faden leicht.
Ja, diese Frage, das finde ich gut, also von der Frage rauszukommen. Und wie würdest du das als Historiker machen? Also wann, wenn du jetzt sagst, du hast eine konkrete Frage und wie es mir immer passiert, man hat so eine ganz kleine Frage, ein ganz kleines Dings und fängt an zu lesen und zu gucken und zu schauen und dann merkt man, man will eigentlich nur 10 Minuten erzählen, dann ist es jetzt schon eine Stunde. Wann hört man auf? Wann wirst du jetzt, wann ist der Grund, sagen, für dieses kleine Projekt, diese kleine 5-seitige Arbeit, die ich dann vorlese, wann ist Schluss? Wo zieht man die Grenze?
Ich versuche die Grenze, und da also Betonung auf versuchen, die Grenze da zu ziehen, wo auch einfach meine Kapazität ist. Ne? Wenn ich jetzt sage, wenn ich endlos Zeit hätte und mir jemand dafür noch irgendwie, weiß ich nicht, endlos Geld geben würde, was ja nicht der Fall ist, dann könnte ich mich damit jetzt, wie du sagst, monatelang beschäftigen, wahrscheinlich, je nach Frage, ne? Könnte man machen. Für mich hat sich so irgendwie mal so eingeübt, dass ich nach einem Tag spätestens, wenn ich wirklich einen Tag durchgehend irgendwie an irgendwelchen Artikeln sitze, Papers lese oder was auch immer es halt ist, Wenn ich da am Abend dann eine halbwegs zufriedenstellende Antwort auf meine Frage habe, dann sage ich so, ja, okay, jetzt wrap ich dann ab. Wenn ich dann noch ein bisschen unsicher bin, dann schaue ich nochmal so ein wenig, gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten, wenn ich die lese, auf die Querverweise, wer zitiert wen, habe ich da jetzt irgendjemanden noch übersehen, der wirklich oft zitiert wird. Kommt ehrlich gesagt gar nicht so oft vor, weil mir kommt vor, vielleicht dann einfach Google Scholar, wo ich dann meistens meine Papers rausziehe. Da ist der Algorithmus dann vielleicht schon gut genug, dass das ohnehin hochgerankt wird. Das habe ich dann schon gesehen. Oft als gar nicht so relevant für meine Frage dann eingeschätzt. Aber das ist so der letzte Check, den ich vielleicht noch mache. Ansonsten versuche ich das ja wirklich so an dem Tag dann zu kappen und zu sagen, okay, ich bin ja wahrscheinlich immer noch nicht mit allen Quellen durch, ne? Aber zumindest nehme ich dann jetzt nicht noch neue Sachen rein, weil sonst ufert das aus. Aber das muss man halt für sich entscheiden, je nachdem, was die Kapazitäten sind und was der Output ist, ne? Also wenn es eine Podcast-Folge von einer Stunde ist, dann ist ein Tag Recherche, glaube ich, nicht zu viel.
Da muss ich die zweite Frage als Historiker, als Fachperson stellen. Recherche, was ist das eigentlich? Ne? Wie gesagt, ich rutsche da rein. Im Moment hangle ich mich immer so durch, habe so eine Frage oder ein kleines Thema und dann komme ich auch, ne, gucke ich erstmal, was sagt Wikipedia dazu, dann gucke ich, gibt es irgendwie, wie, also hat jemand schon was dazu gemacht, dann was sagt das vulgäre Fernsehen dazu, gibt es irgendwie, weil, ne, gerade DDR-Ost-Thema viel am Anfang, jetzt wird es ein bisschen diffiziler mit, wir haben jetzt 50 Folgen, also die großen Themen sind vorbei, wir werden jetzt ein bisschen gehen tiefer rein, weil das Plakative langsam weggeht. Und dann viel spreche ich mit Leuten aus meiner Umgebung, Ossi sozusagen. Und da stelle ich immer wieder fest, die erzählen immer was anderes. Und teilweise dieselben Leute. Ich sage dir ein Beispiel. Ich habe die These gehabt, also ich wollte ein Thema, weil ich habe noch nie eine Catwurst gegessen. Kennst du Catwurst?
Irgendwas, warte mal. Mir kommt das bekannt, also ich habe sie sicher noch nicht gegessen, aber irgendwo war ich mal, wo das irgendwie so eine Delikatesse
war. Das nächste Mal, wenn du in Berlin bist, gehen wir zusammen eine Catwurst essen.
Gibt's die in Berlin? Ach, okay.
Und das ist nämlich aufgrund meiner Frage. Die Catwurst ist eigentlich ein Hotdog, was aber unten zu ist. Also du hast so eine Art Brötchen, das wird aufgespießt, warm gemacht und kommen Würstchen mit Ketchup rein, das wird gegessen.
Und das gibt es in Wien auch.
Genau. Das ist eine DDR-Erfindung irgendwie damals gewesen und gilt als das Ossi-Hotdog. Und das ist so ein ganz typisches Thema, so ein verklärendes der Ostalgie. Immer wenn du eine Fernsehsendung siehst, die 25 Sachen aus der DDR, kommt immer dieses Catwurst-Ding vor. Und da wollte ich eigentlich eine Folge mal drüber machen, weil ich bis dahin noch nie selber eine gegessen hatte. Ne? Obwohl ja angeblich jeder, also obwohl das Nationalgericht der DDR war, habe ich noch nie eine gegessen. So. Und frage dann Leute, sag mal, habt ihr Kettwürste gegessen? Ja, ja, sagen meine Eltern auch, ja, haben wir gegessen hier und da. So. Und dann sage ich, aber war das DDR-Zeit? Ja, 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 das war schon vor der Wende. So, ich gucke dann so einen Artikel und irgendwo im Internet lese ich, es gab Kettwurst eigentlich gar nicht in der ganzen DDR. Das kann man als Symbol gar nicht ranziehen, weil das gab es eigentlich nur in Berlin und vielleicht in Halle gab es noch einen Kettwurststand zu DDR-Zeiten. Also war gar nicht ganz verbreitet. So, ich stoße auf diesen Artikel und denke, hey, kann das denn sein? Dann frage ich wieder meine Eltern, meine Verwandten, Bekannten und auf einmal sagen die, na jetzt, wo du das sagst, könnte auch sein, dass erst 92 nach der Wende. So, ich bin mir nicht mehr sicher. So geht es dann weiter. Naja. Dann gucke ich einen Zeitungsartikel, da steht, es hat einer in Erfurt einen Kettwurststand. Ich, toll. Gucke ich, ne? Extra so 99 Cent Bezahlartikel von vor 20 Jahren aufgemacht. Und da steht dann drin, der hat ihn 93 eröffnet, um bei der ersten Ostalgiewelle irgendwie, ne, um da wieder auf dem Dings zu schwimmen. Und auf einmal stehe ich da und habe nur eine einzige Quelle, die mir sagt, es gab eigentlich in der ganzen DDR keine Catwurst-Stände und sonst nur Gegenstimmen auf einmal. Und jetzt stehe ich auf einmal da und denke, was mache ich denn jetzt? Weißt du, auf einmal habe ich dieses Thema und denke, weil ich das Thema kam ja auf, weil ich gegen Ostalgie sprechen wollte. Immer diese Ostalgie, die 25 Top, ne? Immer so blöde Ostalgie-Sachen mit schönen Erinnerungen.
Das ist ein 90er-Ding, ne?
So, und wo kriegst du denn jetzt raus, wo es jetzt Catwurst-Stände oder Catwurst-Verkaufs in der DDR gab? Weißt du so? Oh. Und auf einmal so ein kleines Thema, so was Riesiges. Und ich frage mich, ist passiert das häufig, dass die Leute permanent andere Sachen erzählen, wenn man recherchiert?
Also ich glaube schon, erstens mal vorweg, wenn du mal in Wien bist, dann gehen wir auch eine Catwurst essen, aber so heißt das hier nicht.
Wie heißt das bei euch?
Das ist einfach ein Hotdog, aber das ist wirklich, also die Hotdogs bei uns, ich stelle mir das sehr ähnlich vor. Das schaut eigentlich aus wie so ein relativ kleiner, aber doch Leib-Weißbrot,
genau,
einfach auf so einen Spieß gehauen wird. Dann kommt eine Wurst rein, Ketchup, Senf, ja, das haben wir auch.
Vielleicht, wer weiß, welche habt ihr das von uns? Das werden wir rausfinden
in einer der möglich. Nächsten Folgen. Ossi, Ösi, da gibt es sowieso.
Auch wieder
richtig. Kann ja alles sein. Das andere, ne? Mhm. Ich denke mir, erstmal ist da natürlich diese Frage des Erinnerns, ne? Mhm. Und da bin ich jetzt nicht ganz der richtige Ansprechpartner, das ist ja eher Neurowissenschaft oder so, da müsste man jemanden fragen. Aber ich habe schon oft gehört und ich tendiere dazu, das zu glauben, aber man möge mich fact-checken, dass ja erinnern, auch wenn wir uns das gerne so vorstellen, so landläufig, nicht das Abfragen von irgendeinem abgespeicherten Wissen ist. So funktioniert das Gehirn nicht, sondern es ist halt eigentlich so eine Art Neuerschaffen. Also immer, wenn wir uns an was erinnern, dann wird das eigentlich neu konstruiert. Und das Problem dabei ist halt, und deswegen erzählen halt die gleichen Menschen über die Zeit versetzt leicht andere oder manchmal auch krass andere Geschichten, also zumindest wenn sie es nicht sowieso absichtlich tun, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, weil sie ja dieselbe Geschichte immer wieder erzählen und sich beim nächsten Mal dann eher an das letzte Erzählen erinnern, an als die eigentliche Erinnerung ist schon falsch, weil die Erinnerung ist ja ist inzwischen das eigentliche Ereignis. Da kommt der, also man hat so eine stille Post im eigenen Gehirn irgendwie. Das ist, glaube ich, mal ein Grunddilemma. Obendrein haben wir dann aber auch noch Sachen, ich weiß nicht, bei Kettwurst vielleicht jetzt nicht unbedingt so häufig, aber bei vielen Dingen, gerade so Familiengeschichten ist das ganz häufig, ne, dass man die Geschichte ja nicht nur selbst erzählt, sondern auch noch von der Tante und von ich weiß nicht wem erzählt bekommt. Und auch das wieder irgendwie da mit reinfließt. Und das heißt, dieses stille Post-Ding geht halt ständig so voran. Und man kann eigentlich, so ist zumindest mein Verständnis, man kann das irgendwann nicht mehr auseinanderhalten, welcher Teil einer Erinnerung, die man glaubt zu haben, sich aufs Ursprungsereignis bezieht, wo man ja anwesend war, und welche Teile eigentlich aus Erzählungen entweder von dir oder von anderen kommen. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum es Leute gibt, die ja wirklich felsenfest behaupten, sie hätten Erinnerungen aus einer Zeit, wo sie 2 oder 3 Jahre alt waren, was einfach verdammt unwahrscheinlich ist. Weil das sind wahrscheinlich eher Geschichten, die sie in sehr jungem Alter, vielleicht mit 4 oder so oder 5, gehört haben und die sich halt so über die Zeit entwickelt haben. Ne? Oder was ich auch habe, so ich hatte gerade als Jugendlicher irgendwie oder auch davor als Kind schon so wiederkehrende Träume, die ich jetzt, wo ich mir jetzt noch immer nicht sicher bin, sind das Dinge, die ich erlebt habe, oder sind das Dinge, die ich geträumt habe? Weiß ich nicht.
Ja, das kenne ich auch. Ich habe auch zum Beispiel, mein Vater hatte Super 8 Schmalfilm gefilmt und es gibt einige Szenen, wo ich denke, ich erinnere mich daran, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es gar keine echte Erinnerung ist, sondern ich nur die Filme quasi versucht, als Kind in Realität umzusetzen. Bin mir heute auch nicht sicher, ob wie die richtige Reihenfolge ist.
Ja, eben, genau. Und dann würde ich aber noch vielleicht das andere ergänzen, eben zu deiner Frage so, ja, wie kommt man denn überhaupt dann zu diesem Wissen, ne? Das Problem ist halt, wir haben oft keine wirklich andere Möglichkeit. Weil wie du ja sagst, so für so Alltagsdinge, da hat es wahrscheinlich kaum jemand gegeben, der sich die Arbeit angetan hat, das schriftlich irgendwo niederzuschreiben. Ne? Du hast ja dann Glück, dass du irgendwie einen Artikel findest, der mal sagt, hey, Kettwurst gab es nur in Berlin und vielleicht in Halle.
Na, ich war ja kurz davor zu gucken, wo es DDR-Bildarchive gibt und tausende Bilder durchzugucken von, was weiß ich, auch wie Städtenfotos, wo irgendwo entstand, und heute Kettwurst 1,99. So, aber das ist... Man hat dann keinen Pack an, ne?
Also wenn du riesen Glück hast, findest du sowas vielleicht, ne? Aber oft hast du es ja nicht und dann bleiben halt so, ja, Interviews oder wie man es halt nennen will. Also Leute fragen halt irgendwo übrig oder sich selbst erinnern. Und naja, ist halt dann trotzdem das Beste, was wir machen können oft.
Wie machen das Historiker? Also ist das durchaus üblich oder sagt man eigentlich, ey, verbrenne nicht, also Leute interviewen ist sowieso eigentlich, also macht das bloß nicht, ist eh keine, man kriegt da nichts Seriöses raus.
Ach nee, das ist in der Zeitgeschichte recht üblich, weil... Gerade bei Alltagsthemen, es ist ja alternativlos, ne? Also Dinge, die jetzt nicht entweder irgendwie, wenn man würde neudeutsch sagen, newsworthy waren, wo wir eben Zeitungsartikel hatten, da haben wir dann die Zusatzgefahr, dass in einem autoritären Regime wie der DDR ja nicht alles auch unbedingt berichtet wurde, aber bei Alltagssachen können wir davon ausgehen, wenn es wichtig war und nicht politisch, wäre es berichtet worden, okay, dann hätten wir was. Oder die andere Version ist, dass es etwas ist, wo ein Verwaltungsakt damit verbunden war und wenn wir Glück haben, hat das jemand archiviert. Dann hätten wir eine schriftliche Quelle, ist cool. Ne? Ist irgendwie das, was Historiker, Historikerinnen traditionell bevorzugen würden. Haben wir aber auch oft nicht, gerade bei so Kultur- und Gesellschaftsthemen, sagen wir mal, gutes Beispiel, die Kettwurst. Ne? Und dann bleibt ja nichts anderes und da gibt es ein eigenes Feld dann dafür. Also das nennt sich Oral History. Und das machen dann Leute auch, die führen dann eben genau diese Interviews.
Ach, habe ich noch nie gehört. Oral History.
Oral History nennt sich das. Ja, da gibt es auch ein ganz bekanntes Projekt, ist das Holocaust Survivor Project. Man möge mir jetzt da den Namen nachreichen, aber wo wirklich, ich glaube, Tausende und Tausende an Holocaust-Überlebenden interviewt wurden und das dann zusammengefügt wurde in einen großen Datensatz auch. Da komme ich jetzt eben dann drauf, ne, was in der Wissenschaft dann versucht wird zu machen, ist, dass man eben nicht einzelne so isolierte Aussagen mit all ihrer Fehleranfälligkeit hat, sondern das eben abfedert, indem man möglichst viele Leute fragt. dann kann man zumindest sagen, okay, ich habe jetzt nicht eine Person oder nur mich selbst nach der Catwurst gefragt, sondern ich habe, was in dem Thema wahrscheinlich unrealistisch ist, 1000 Leute befragt. Und wenn du 1000 Leute fragst und dann am besten noch die Ausreißer, also Leute, die irgendwie Sachen sagen, die sonst niemand sagt, von oben und unten einfach mal komplett ignorierst und dann den Rest nimmst und dann schaust, wie überlappt sich das, wo nicht, dann schaut es schon besser aus. Ne? Dann kannst du schon mit größerer Wahrscheinlichkeit sagen, so dürfte es gewesen sein. Und viel näher kommst du dann oft nicht dran. Ne? Und ja, dann vielleicht hast du noch einen Zeitungsartikel oder irgendwas. Ne? Aber so ist mein Verständnis, wie das in der Zeitgeschichte gemacht wird oder gemacht werden kann. Und
das finde ich immer spektakulär, jetzt immer bei dem lockeren Beispiel Catwurst zu bleiben, wie schnell Wissen verloren geht. Also es ist ja keine 40 Jahre her und keiner erinnert sich mehr so dran. Ist total schwierig zu recherchieren. Ist das immer so?
Gerade bei Alltagsthemen, es ist extrem, ist ja auch etwas, was in der Geschichte einfach lange, lange vernachlässigt wurde. So wirklich der erste Trend zu diesen wirklich absoluten Alltagsgeschichten, die jetzt keinen allzu breiten Bezug zu irgendwas Größerem haben, kam erst so in der Nachkriegszeit auf, also das sind wir in den 50er Jahren. Ne? Dann ist natürlich schön, ne, die Themen, die dann vielleicht mal genommen wurden, das wurde halt oft Dorfleben oder Stadtleben oder was auch immer in irgendeiner Region, da gibt es dann Arbeiten, Bücher aus den 50ern, cool, eher die Ausnahme. Und ich glaube, dass das absolut der größte Teil von sozialem, kulturellem Wissen geht halt einfach verloren. Ne? Also das lässt sich ja gar nicht verhindern, weil einfach, wie definierst du Wissen, wenn wirklich jede Erinnerung, alles, was irgendwie die Zeit von vor 40 Jahren widerspiegelt, als Wissen jetzt definierst, ja, das kannst du nicht alles speichern, das ist ja, geht gar nicht. Ne? Von dem her müssen wir, glaube ich, einfach auch damit leben.
Also an alle, die uns jetzt in 500 Jahren hören und jetzt wissen wollen, wie war es eigentlich damals, in 2025, es ging so.
Es ging, ja, also wir hatten schon bessere Zeiten.
Ich überlege, wie ich das sage. Auf mich prasseln ja immer Geschichten ein, die ich nicht selber erlebt habe. Über mir schwebt ja das Damoklesschwert der DDR-Diktatur und ich war bei vielen Sachen selber nicht dabei und kann deshalb nur Leute fragen, wie es war. Und gerade wenn es um diktatorische Systeme in der DDR geht, gibt es ja natürlich Leute, die fanden das irgendwie gut. Manche Leute haben sich dafür nicht interessiert und lebten ihr Leben und manche irgendwie haben darunter sehr gelitten. Und dann prasseln diese verschiedenen Perspektiven auf einen ein. Da bin ich immer etwas hilflos, wie ich damit eigentlich umgehe. Also wie geht ein Historiker damit um, dass Leute einem absichtlich eine geschönte Variante erzählen oder eine dramaturgische?
Ja, also methodisch kannst du auch das nur bestmöglich abfedern durch Masse, aber im Einzelfall, also wenn du wirklich an einem Interview so gut wie möglich Menschenkenntnis, also natürlich, wenn du vorher weißt, die Person, okay, ich sage jetzt mal irgendwie Stasi-Spitzel ist jetzt nicht das beste Beispiel, das war ein Viertel der Bevölkerung, aber sagen wir mal ein bisschen involvierter war in der SED oder so, dann weiß man das ja hoffentlich vor dem Interview und kann dann, gerade wenn Leute irgendwie da, dann geht man da auch schon mit einer anderen Erwartungshaltung rein. Ja, und ansonsten ist es natürlich immer gut, so weit wie möglich halt Kontextwissen schon mal mitzubringen, ne? Dass man halt einfach weiß, wie wahrscheinlich eine Aussage gefärbt ist im Kontext dessen, was du sonst über die Zeit weißt. Aber am Ende ist es eine, also du hast da keine, das ist ja generell so in der Geschichtswissenschaft oder in Geisteswissenschaften. Du hast nicht so diesen klaren Schnitt, wo du sagen kannst, wie ich gehe jetzt da mit einem Skalpell wissenschaftlich rein und hole die Wahrheit raus. Ne, das ist, geht nicht. Und entsprechend musst du immer auch mit, ja, gesunden Menschenverstand ein wenig arbeiten, auch wenn dieses Wort gerade ein bisschen vereinnahmt wird. Aber ich meine es jetzt positiv. Und führt, glaube ich, auch keinen Weg dran vorbei.
Aber warum machen das andere nicht? Also ich reg mich ja furchtbar auf. Das ist ja eigentlich mein Motto dieses Podcasts. Ich will ja mit Klischees aufräumen. Um meinen eigenen auch. Und wenn ich immer ich habe letztens hier so eine Sendung gesehen auf WDR mit So war Deutschland und, oder kann ich, weiß nicht mehr. Und dann lief wirklich die 20 Sachen aus der DDR, die immer dieselben sind, die kommen. Und wird immer unterspielt. Beispiel. immer, wenn du eine DDR-Reportage siehst, mit so, die so lustig aufbereitet ist, spielen die den Song, die Partei hat immer recht. Und genau, Sven, es bleibt dabei, so im Hintergrund, ne? Ich habe meinen Vater mal gefragt, gesagt, er kannte das Lied, aber der hat es in der DDR nicht ein einziges Mal gesungen. Ne, er wusste, dass es existiert irgendwie, aber es kam nicht vor in der Realität, wurde auch nicht gespielt in der Schule, war ja Lehrer, so. Er sagt, nie. Mhm. So, aber dennoch macht das ja den Eindruck, als wäre das Lied permanent präsent in der DDR gewesen. Lügt jetzt mein Vater, war es doch so, und er will es nicht wahrhaben. Spinnen die beim WDR die Redakteurin oder ist die Wahrheit dazwischen oder, also weißt du, das auf einmal, es wird so hingeworfen, genauso diese Datschen-Geschichte hatte ich ja, ne? Immer wenn es vom Fehler ist, ist es Datsche. Bei uns in Thüringen sagt irgendwie, ich habe 20 Leute angerufen im Podcast live, du kennst du das Wort, hast du das benutzt? Alle sagen, nee, manche in Berlin eher so, aber eher scherzhaft auch. Also mein Schwiegermann zum Beispiel sagt, ja, weil es so ein russisches Wort war, ein bisschen, die Russen haben ein bisschen scherzhaft schon Datsche gesagt bei uns, aber nie so als ernsthaftes Wort. Aber es wird dann in den Sendungen im Fernsehen ganz anders dargestellt, als wie die Leute reden. Da frage ich mich, warum? Also warum ist das so plakativ falsch?
Ich meine, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen eine plumpe Kritik meinerseits, aber ich glaube, das stimmt oft schon, im Einzelfall weiß man es nicht, dass halt so Produktionen schon einfach oft, wenn sie die Wahl haben zwischen was ist jetzt eine gute Erzählung und was ist die realistischere, näher an der Wahrheit Version des Ganzen, dass man halt eher das Populistischere nimmt. Also das ist schon, glaube ich, ein Problem, dass da ganz aktiv auch einfach in Kauf genommen wird. Und ich schätze, gerade bei so Kleinigkeiten wird das ja nicht hinterfragt, so mit dem Lied zum Beispiel. Ne? Es ist ja irgendwie so ein wunderbar plakatives Lied. Ne? Und dann hat sich das vielleicht einfach auch eingebürgert und dann macht man das. Und das überprüft dann auch niemand mehr. Also ich würde wirklich sagen, dass wir da oft auch einfach mit der, und die gibt's ja auch, fairerweise, mit der kreativen Freiheit von diesen Medienschaffenden da zu tun haben, die halt einfach sagen, ja, wir erzählen jetzt diese Geschichte und wir nehmen uns auch da die kreative Freiheit auf Kosten der ja, Überprüfbarkeit vielleicht, ne, hier und da. Und ich würde auch sagen, es ist manchmal auch legitim wahrscheinlich, ne, bei so kleinen Dingen, wenn man jetzt nicht in der Hauptstory irgendwie grob was verfälscht, das Gleiche geht ja auch auf historische Filme, wo die Leute ewig drüber reden könnten und so, ne, kann man wahrscheinlich machen, ne, wenn im Hintergrund halt dann das Lied läuft und irgendwie die Leute seit 30 Jahren es gewohnt sind, wenn sie was über die DDR sehen, dann läuft halt dieses Lied, dann macht man das, um da der Trope irgendwie treu zu bleiben und diese Gefühle auszulösen und ja, vielleicht kann man das ja auch machen.
Ich merke nur, es fällt mir dann immer schwer, wenn ich, ne, ich bin mit diesem Lied groß geworden, auch als Satire auf die DDR, weil es ja wirklich, ne, in your face ist, inhaltlich. Ja. Und wenn ich dann jetzt feststelle, ah, vielleicht war das gar nicht so, mein Vater sagt, es war gar nicht so präsent, dann muss ich schon wieder drüber nachdenken, ja, wie war es? Also das schwimmt dann einmal in einem Kopf so rum und man denkt, wer sagt, wem kann man hier eigentlich vertrauen in dieser ganzen Geschichte? Wem kann man eigentlich vertrauen in der ganzen Geschichte? Was, also würdest du sagen, ist die Geschichte erzählt und wir haben eigentlich die echte oder was, auf welchen plakativen Wert haben wir uns denn da geeinigt? Leben wir in einer ProSieben-Reportage, die 25 Geschichten.
Unsere Realität ist eine ProSieben-Reportage, genau. Ayman Abdallah wird uns durchführen oder ich weiß nicht, wer das macht.
Galileo Mystery.
Genau, Galileo Mystery. Wie war das Leben in der DDR wirklich? Also ich glaube, es gibt erstmal, da bin ich schon, mag jetzt furchtbar postmodern von mir sein, aber ich glaube so wirklich die Wahrheit, die historische Wahrheit, sollten wir uns mal davon verabschieden, gerade wenn es um ja alles, was irgendwie so Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, Gesellschaftsgeschichte, die, sagen wir mal, nicht die großen Daten und Fakten sind, wird eng. Ne? Also da ist halt einfach alles, was wir darüber wissen, ist halt auch immer von den Menschen geprägt, die uns das erzählt haben, sei es jetzt schriftlich oder in Interviews. Es gibt dann schon so gewisse Dinge, ne? Es gibt halt so den Goldstandard bei allem, was Historiker und Historikerinnen machen, ist halt so, ja, am liebsten hätten wir natürlich Primärquellen, geschriebene Primärquellen. So, das ist so. Wenn es das gibt, dann ist cool. Und je mehr es davon gibt, desto besser, weil dann kann man das halt gegeneinander vergleichen. So. Funktioniert bei großen Geschichten auch ganz gut, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja mit der Zeit, also wenn man jetzt so vom Mittelalter hochgeht, werden ja die Quellen, die wir haben, immer und immer mehr. Heute haben wir, also wenn jemand die heutige Zeit, was wir vorher hatten, ne, hier 2025, es tut mir sehr leid, dass du das recherchieren musst, lieber Zuhörer aus der Zukunft. Es muss furchtbar sein, wie viel es gibt. Außer irgendwie all unsere digitalen Medien sind irgendwann verschwunden, dann ist cool. Und dann ist, das ist natürlich dann halbwegs sauber, dann kann man die großen Geschichten, glaube ich, ganz gut aufräumen, wenn es wirklich so um Daten und Fakten geht. Aber abseits davon so, glaube ich nicht, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die wir ausbuddeln können, so in dem Sinn. Es gibt halt Teilaspekte, wo wir uns dann ganz tief reingraben können, und wenn es dann irgendwie genug Quellen gibt, und sei es schriftlich, sei es mündlich, können wir uns da annähern, und natürlich passiert das ja auch und Leute beziehen sich dann aufeinander und korrigieren dann auch Dinge, aber es ist halt immer nur ein Annähern.
Wenn überhaupt. Apropos Annähern, ich stelle bei uns in Thüringen, da bin ich ja in Brandenburg immer fest, dass und gibt sich auch wieder demoskopisch oder weil, ich weiß, es gibt Fremdwort dazu nicht, spiegelt sich ja wieder, dass gerade junge Leute so unter 25 sich auch wieder in so einer Ostalgiewelle befinden, häufig, die da sind und sagen, so schlimm war es nicht, ein bisschen früher war alles schön, dann auf die ganzen, und dann trifft es ja auch in AfD einen Radikalismus ab. Was kann der Historiker dazu beitragen? Oder was können wir dazu beitragen, um dem entgegenzuwirken? Ist das eine reine Informationssammlung oder müssen wir eine Aufgabe darüber haben? Oder soll ich mich lieber deren Themen widmen?
Ja, das ist ich glaube, deren Themen widmen ist nicht der Zugang, gerade wenn wir dann in Richtung Abdriften, Richtung Rechts und so weiter reden. Das wurde ja lange gesagt, ne, dass man da die Leute abholen soll, wo sie sind und so. Ja, oft ist das schon ein wenig zu spät. Also erstmal ist das schon etwas, wo man schwer gegenhalten kann, glaube ich, weil das halt sowas ganz Menschliches leider ist. Also ich würde das schon irgendwo so als menschliche Einschränkung irgendwo sehen, weil Ostalgie steht ja nicht allein. So, es ist jetzt ja nicht so, dass die Leute das nur in der ehemaligen DDR hätten oder von mir aus auch in der ehemaligen BRD auf die DDR bezogen, dass man da das irgendwie so mit der rosaroten Brille ansieht. Das gibt es ja überall. Ich meine, schau dir diese ganzen Konservativen in den USA an, die dann irgendwie über die 50er Jahre schwadronieren und wie viel besser Amerika damals nicht gewesen wäre, ne? Und Make America Great Again bezieht sich ja natürlich dank Again auch auf irgendeine Zeit, oft meinen sie zumindest impliziert, die 50er Jahre. Und ich meine, in Wirklichkeit stimmt das ja alles nicht, ne? Da war der Lebensstandard viel schlechter jetzt rein, was Geldmittel anging. Da waren natürlich auch die gesellschaftlichen Möglichkeiten, gesellschaftlicher Aufstieg und so. Alles war ja in Wirklichkeit gar nicht mal so geil, wie es dann immer gesagt wird. Und da reden wir noch gar nicht drüber, wie es war, wenn du jetzt kein weißer Mann warst. Also es gibt ja doch eine gute Menge an Menschen, die willens und sogar aktiv auf der Suche danach ist, Informationen zu bekommen, mehr zu erfahren und dann auch wenn das etwas ist, was uns allen schwerfällt, vielleicht mal ihre Meinung revidieren oder zumindest leicht abändern oder was auch immer. Und für die das zu machen, genügt mir persönlich eigentlich schon. Weil auch wenn die vielleicht Mehrheit nicht bereit ist, mehr Informationen überhaupt zu sehen und noch weniger bereit ist, daraufhin dann ihre Meinungen zu ändern, dann mache ich es für die anderen so, ne? Und ja, gesamtgesellschaftlich ist dann der Einfluss natürlich immer überschaubar, aber ich glaube, den Anspruch an uns können wir ohnehin nicht haben.
Ich versuche ja, ich weiß nicht, will ich mit dir als Historiker mal sprechen? Ich sage jetzt immer Historiker, weil du das gelernt hast. Das klingt so schön wichtig. und dann kann ich mich auf dich immer berufen, den Rest meines Lebens. Wo ich immer dran vorstoße, und das stört mich enorm, seitdem ich diesen Podcast mache, merke ich, dass das immer mehr Präsenz bei mir einnimmt, ist die Tendenz auch, was auch Ostalgie antritt oder auch das System der Diktatur der DDR, immer vom System zu sprechen und nicht von einzelnen Menschen. Und muss ich irgendwie gerade an Bertolt Brecht denken, der ja fragte, ne, wer baute das Tor von Theben? Es war ja nicht der König, sondern die ganzen Leute. Also Systeme funktionieren mit den Leuten, die darin leben. Und ich stelle bei Gesprächen immer wieder fest, gerade mein Vater sagt ja, er hasst die DDR und er hat so ganz schlimme Geschichten, auch wie Lehrer entlassen worden und irgendwie vorgeführt und so. Und gleichzeitig erlebe ich so Geschichten. Also ich habe zum Beispiel meine Familie, ich versuche mal so plakativ darzustellen, heißt es immer, wenn du nicht folgsam bist, dich 3 Jahre für die NVA meldest, dann kannst du nicht studieren. So. Jetzt in meiner Recherche stelle ich mal fest, es gab aber Leute, die nicht 3 Jahre bei den NVA doch studiert haben oder Leute, die auch teilweise in der Kirche irgendwie dann doch studiert haben, sogar in Moskau. Also es gibt irgendeine Wahrheit dazwischen, die mir immer denkt, wo ich auch denke, oder ich habe viel jetzt hier den Ilko Jascha Gowaltschuk gehört und sein Buch gelesen, wo ich immer denke, es hängt ja aber auch viel von Menschen ab, in welchem System du gehst. Also wer ist der Gegenüber, der entscheidet und nicht, also ne, es gibt einerseits das große System und dann die kleinen Handelnden und dass Biografien auch davon sehr abhängig sind, aber man sehr schnell davon abkommt, weil irgendwie niemand was damit zu tun haben will. Also es war immer das System.
Ja, das ist, was ist da das große Wort? Anthropomorphisierung ist es das? Dass man ja dann irgendwie das System gar nicht mehr so als den politischen Kontext wahrnimmt, sondern es irgendwie wie eine Person betrachtet. Ne? So, das System tut das. Ne? Das System kann ja eigentlich nichts tun. Ne? Das stimmt. im Englischen gibt es ein cooles Wort, ne? Es ist die Squishiness der Geschichte. Es ist alles so ein wenig so schwer zu greifen, alles so ein bisschen
squishy, wie so, so wie Schwammart.
Ja, genau, ja, so dieses, es hängt halt immer vom Kontext ab, genau. Es gab nie, und ich denke, das wird jetzt auch in absehbarer Zukunft nicht der Fall sein, ein Sozialwesen, sei es jetzt irgendwie ein autoritäres Regime oder auch ein offen demokratisches, das strikt nach den eigenen Regeln funktioniert. Das gibt's nicht. Ne? Also bei uns ist es genau das Gleiche im heutigen System, dass Vitamin B, ne, wen du kennst, einen riesen Einfluss drauf hat. Deswegen ist ja auch die Meritokratie, die ja theoretisch im Kapitalismus vorherrschen sollte, ja eigentlich ein Mythos. Weil es eben nicht so einfach ist und die Realität sich nicht an dem orientiert, wie es am Papier vielleicht funktionieren sollte. Und das war damals ja genauso wenig der Fall. Und gerade wenn dann irgendwie Leute, die dann da an Entscheidungshebeln sitzen, also vor allem bei Themen, die jetzt, sagen wir mal, die höheren Etagen der Partei vielleicht nur peripher interessiert haben, so ob jetzt eine an und für sich unauffällige Person studieren darf, obwohl sie jetzt nicht irgendwie 3 Jahre da gedient hat, konnte wahrscheinlich die Person, die da an dem Tisch saß, das einfach auch mal entscheiden. Ne? Und ja, und dann gibt es x andere Gründe. Und ich glaube, das ist etwas, damit muss man sich leider, und das ist ein blöder Trend jetzt in diesem Gespräch, dass ich immer sagen muss, ja, damit müssen wir uns wahrscheinlich auch abfinden.
Das ist wie bei den Anwälten, die sagen immer ja und nein. Die Historiker, ja, muss man, da haben wir keine Quelle.
Also ich versuche ja wirklich, das, da klarere Antworten zu geben, aber ich weiß halt auch, man
ich finde das großartig, weil das ist ja auch meine große Freude, wenn du als Profi, der du seit 7 Jahren, wie viele Podcast-Folgen hast du zum Thema Geschichte gemacht?
Insgesamt über alle, also auch über andere Formate hinweg, ja, an die 300 wahrscheinlich.
So, 300, und sagst mir, ich schwimme auch noch, dann gibt mir das Hoffnung, dass ich ja, einfach also so weitermachen kann, ohne nochmal von vorne neu zu denken. Also dass es nicht mein Problem ist, sondern scheinbar ein generelles ist.
Ich hoffe schon, außer ich bin wirklich viel schlechter als so die anderen in meiner Zunft. Aber ich habe auch noch selten von Leuten aus der Wissenschaft jetzt da große Kritik gehört, dass ich da jetzt irgendwie deutlich schlechter nochmal arbeiten würde, als es irgendwie der Anspruch oder zumindest halt deren Anspruch an einen Medienmacher wie mich ist, sagen wir mal so. Ich sag mal, deren Anspruch an sich selbst, wenn sie in der Wissenschaft tätig sind, ist sicher ein höherer. Aber sie arbeiten ja mit den gleichen Limitierungen. Und ich glaube, das ist schon relativ universell.
Ist halt schade, das merke ich auch mal gesprochen. Man findet sehr schnell Leute, die gegen das System gearbeitet haben, die offen und frei heute sprechen können und wollen und das natürlich sehr gerne nutzen und sagen, hier, so war das und ich war dagegen. Oder bestenfalls noch so Leute wie meine Mutter, die immer irgendwie sagt zu mir, ich hatte 4 Kinder, ich hatte einen Vollzeitjob, ne, ich habe über das System nicht viel nachgedacht. So, ich habe darin gelebt im System, DDR, habe mich damit abgefunden und war sehr froh, als es vorbei war und freue mich jetzt in Köln zu wohnen. Aber man findet sehr schlecht, zumindest ich, Leute, die heute noch sagen, ich habe das System unterstützt oder beziehungsweise in dem System gearbeitet haben, aber offen drüber reden. Das ist, ist das prinzipiell eine Schwierigkeit, um Geschichte aufzuarbeiten? Das ist natürlich, also Leute nicht dazu kriegst, die das System unterstützt haben, dazu zu kriegen, offen darüber zu reden?
Ja, klar. Die haben ja nichts davon. Ja. Also das ist ja, wenn du jetzt irgendwie offen, und gehen wir wieder zurück, ne, warst halt irgendwie Spitzel, Stasi und so. Waren zwar 20% der Bevölkerung, ist jetzt nicht etwas, wo man sich jetzt schämen müsste, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Also da wurde auch genug Druck ausgeübt. Aber du hast ja nichts davon, dann nach 1990 irgendwie dich dazu outen als jemand, der da eben Spitzel war. So, davon hast du ja nichts. Es wirft ein schlechtes Bild auf dich oder zumindest kein positives. Würde ich auch nicht machen wahrscheinlich. Ne? Also,
aber für Ostalgie reicht es ja dann. Für früher war alles besser, das kriegt man aus den Leuten dann raus. Aber mehr dann oft, also weißt du, also ja, ja, Leute, die gerne über eine warme Vergangenheit, die ich auch den Leuten ja nicht absprechen will, ne? Man kann es ja sehr gut. Also man kann ja eine sehr schöne, ich hatte ja auch eine schöne Kindheit in der DDR, das kann ich nicht anders sagen und stelle erst hinterher fest, dass alles auch ein bisschen Absicht von der DDR war, dass ich mein Leben so führe, wie ich es lebe. Das hat man als Kind ja die Wahrnehmung nicht.
Klar.
Ja, aber dann mehr, es fehlt halt ein ganz großer Teil Wissen dann häufig, finde ich so, also wie man gar nicht mehr rauskriegt, also wo man auch dann nicht weiterkommt.
Ja, ich meine, ja, ist halt dann wieder die Frage, wie du dann Wissen definierst, ne? Wenn man jetzt bei diesem Beispiel jetzt so MFS bleiben, ne? So, wie das Ministerium für Staatssicherheit funktioniert hat, können wir schon erarbeiten und das können wir historisch machen, weil da gibt's Dokumente. Werden ja auch aufgearbeitet und das kann uns ja schon und tut es ja auch, einen Einblick geben wie das zumindest am Papier funktioniert hat. Wir wissen auch, wie Verhöre funktioniert haben. Wir wissen, wie eben Spitzel quasi angeheuert wurden. Also wir haben schon viel Greifbares auch. Schwieriger wird's bei persönlichen Erfahrungsberichten und nochmal schwieriger wird's halt beim Verbinden des großen Systemdings mit all seinen Einschränkungen, die wir ja hatten, ne, dass es halt nicht immer zugetroffen hat, und den persönlichen Erfahrungen, weil wir eben nicht blanko sagen können, dass diese groben Züge, die wir aus den Dokumenten haben, jetzt Beispiel eben Stasi, im Fall Y zutreffen. Muss nicht. Chancen sind recht groß, dass es ähnlich abgelaufen ist, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, jemand, sagen wir, dein Großonkel ist in den 70er Jahren, weiß ich nicht, zu einem Verhör geladen worden, ne? Und der redet nicht drüber, oder der ist tot und hat zeitlebens nicht drüber geredet, so. Und ja, was kannst du denn? Ja, natürlich kannst du jetzt dann dich damit befassen. Wir wissen, wie Verhöre oft gelaufen sind. Und dann können wir zumindest sagen, ja, eher wahrscheinlich als nicht war es ungefähr so. Und wahrscheinlich stimmt das dann auch, ja, oder eben nicht. Und dann sind wir wieder bei der Squishiness.
Ja, Squishiness. Mir geht es ja vor allem, ich denke auch wieder an die Geschichte vom Yves, der homosexuelle Mann in der DDR, der erzählt, dass er im Stellwerk geärgert wurde oder gemobbt wurde und das dann aber geklärt hat, weil es ja keine gesetzliche Handhabe gab und er relativ strong dagegen gearbeitet hat. Ich würde halt mit der anderen Person gern sprechen, weißt du so? Also diese Perspektive fehlt. Warum hat die Person das gemacht? Was war die Motivation? Was hat Stasi eine Rolle gespielt oder gar nicht? Oder war das einfach nur Heteronormativität und Angst? Oder, ne? Also mir fehlen manchmal bei meinen kleinen persönlichen Geschichten. Und darauf will ich eigentlich bleiben. Ich habe ja nie den Anspruch, jetzt eine große gesellschaftliche Historie zu machen, sondern wirklich diese kleinen Geschichten, an die ich mich erinnere, so aufzuarbeiten, dass sie eine Legitimation heute haben. So. Und da fehlt mir manchmal eben diese kleine andere Perspektive, die hätte ich manchmal noch gerne. Aber ich glaube, an die Leute kommt man wahrscheinlich wirklich nicht ran. Ne?
Nee, also ich glaube wirklich Ausnahmefälle. Ne? Also das ist absolute Ausnahmefälle. Das gleiche Problem hast du ja natürlich auch beim Naziregime gehabt oder... Ja, ich befürchte wirklich, da läufst du halt gegen die Eigeninteressen der Menschen dann leider an. Und es verlangt sehr viel Reflexion von jemandem. Und ich schätze mal, Beispiele gibt es vielleicht, aber ist es nicht mein Thema natürlich auch, DDR. Ne? Also alles, was ich hier sage, ist natürlich gewissermaßen mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt wahrscheinlich ein paar Leute, die es geschafft haben oder die für sich vielleicht auch selbst einfach den Anspruch hatten, das so weit aufzuarbeiten und ihre Rolle zu hinterfragen, die dann auch öffentlich drüber geredet haben, dass sie im MFS oder was auch immer halt aktiv waren oder in der Partei und vielleicht sich da versucht haben hochzuarbeiten und dann im Nachhinein besser einordnen können, warum sie das damals als richtig erachteten und warum sie es jetzt in dem Fall dann wahrscheinlich meistens nicht mehr als richtig erachten, sonst hätten sie es ja nicht reflektiert. Aber das sind erstens absolute Randfälle und zweitens ja auch wieder nur Einzelperspektiven. Es ist... Du wirst selten, wenn du dir eine einzelne Geschichte anschaust, diesen Gegenpart, der dich dann interessiert, finden und der wird dann auch noch bereit sein, drüber zu reden. Schwierig.
Auch Perspektive, wir haben ja bei uns im Podcast, sind wir ja sehr geframed auf unsere eigene Lebenswelt, ne, auf unsere Weltanschauung, auch so sind ja auch unsere Themen natürlich. Das eckt bei manchen Leuten, merken wir in den Kommentaren auch an, was ich schön finde und gut. Und manchmal laden wir aber auch oder haben Themen, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun hatte, weil wir überraschen uns ja gegenseitig. Manchmal denke ich, aha, und da finde ich es doch spannend. Warte, ich versuche eine Frage zu formulieren. Ist es bei Geschichte oder Geschichtsforschung oder Herausfinden über Vergangenheit immer so, dass man so ein Framing hat, oder muss man das eigentlich versuchen abzulegen und sagen, ich thematisiere das völlig neutral? Oder wie geht man eigentlich normalerweise ran?
Also ich glaube, und damit sind wir ja eigentlich fast wieder am Anfang unseres Gesprächs, dass es ja fast natürlich ist, dass Leute sich mit dem befassen, was sie halt umtreibt, was sie interessiert, wo sie oft auch einen persönlichen Bezug dazu haben, weil deswegen treibt sie um und deswegen interessiert sie. Und das brauchst du ja auch zu einem großen Maß, sonst würdest du dich jetzt, also da nehme ich jetzt mich raus, weil ich meine, ich bin ja nur so ein kleiner Mediendude, aber so, sagen wir mal, Historiker, die irgendwie, weiß ich nicht, 6 Jahre da an ihrer Dissertation gesessen sind und danach irgendwie elendslange Bücher recherchieren und da wirklich Jahre mit einem Thema, mit einem oft relativ klein definierten Thema verbringen. Wenn du die Motivation nicht hast, so von dir heraus, dann schaffst du das ja auch nicht. Und von dem her glaube ich, du kannst... Nee, können ist jetzt zu stark, aber im Normalfall wirst du von deinem Interesse aus und von deiner Vorprägung aus und von deinem Framing aus, wie du sagst, an ein Thema herangehen und das würde ich sagen, ist auch erstmal gut so, weil irgendwer muss es ja machen. Und also ich komme eher so aus der Südosteuropa-Ecke, ne? Und ich habe halt Serbisch-Kroatisch auch studiert nebenbei. Und da merkt man halt auch, dass halt natürlich, wenn man da dann so in den Master kommt und sich mit diesen Themen befasst, 90% der Kommilitonen und Kommilitoninnen sind halt aus dem Balkanraum, weil die halt einen persönlichen Bezug dazu haben. Das sind Leute wie ich, die absolute Ausnahme, die halt dann irgendwie ein Interesse dafür entwickelt haben.
Mir schließt ja mal die Frage an, ob wir auch ungerecht dann mit denen, mit der Vergangenheit umgehen. Ich denke immer, wenn ich bin jetzt über 40, ne? So, ich komme jetzt langsam in das Alter, wo ich so Jahrzehnte verwechsle, wo ich denke, ach ja, das war nicht 2005, sondern 15, wenn man so das Leben rast so an einem vorbei, wie man so sagt.
Die Autobahn des Lebens.
Genau. Und aber ja, gleichzeitig denke ich da immer, mein Leben ist relativ langweilig und passiert in den 30 Jahren, der letzten, wo ich mich bewusst erinnere, ne, aus dem Teenageralter raus, passiert relativ wenig. So, es passiert zwar in der Welt was und mit mir was, in meinem Leben, aber biografisch jetzt nicht so viel. Wenn ich jetzt aber alte DDR-Dokus gucke, über die 25 Best-of oder ne, 40 Jahre DDR oder jetzt die Nachwendezeit bis 96 oder so, dann guckt man das immer und denkt sich, ja, dass den Leuten alles gleichzeitig passiert. Aber das stimmt ja nicht. Also man hat ja eine Biografie gehabt, die davon nur ganz minimal tangiert war vielleicht. Und deshalb denke ich mal, vielleicht ist dann auch diese individuelle Nostalgie auch, kann man den Leuten auch gar nicht absprechen, weil mein eigenes Leben war ja nicht die 25 Best-of oder die 25 schlimmsten diktatorischen Einflüsse oder das. Ja, müssen wir den Leuten auch das zugestehen, die Verklärung?
Es ist halt immer so, dass Verklärung oft halt auch umschlägt in so ein normatives Denken, so hat es wieder zu sein. Na, und natürlich schlägt das ja gerade oft in Richtung Rechtsaußen dann auch aus. Und sobald der Punkt erreicht ist, dann würde ich sagen, nein, natürlich nicht, aber individuell, wenn, ich meine, was willst du denn auch machen? Also es bringt ja nichts, wenn du jetzt irgendwie zu Omi gehst und der halt dann erzählen beginnst, dass es in den 70er Jahren in, weiß ich nicht, Hoyerswerda eigentlich nicht so wirklich geil war. Wenn sie das irgendwie geil wahrgenommen hat, dann ist das erstmal ihre Wahrnehmung und ihre Erinnerung und ihre Lebensrealität halt jetzt einfach, sie lebt ja mit dieser Erinnerung oder mit dieser Form der Wahrnehmung seit langem. Was haben wir davon, das dann irgendwie absprechen zu wollen? Ne? Also ich glaube, problematisch wird es immer dann, wenn Leute darauf aufbauend irgendwie eine politische Vision fürs Jetzt entweder bauen wollen oder etwa oder damit quasi fundieren wollen oder halt sagen, ja, man sieht ja, damals war es besser und da komme ich jetzt wieder so auf Trump und so weiter. Und wir müssen eigentlich weg von dem, wie wir jetzt sind mit offener Gesellschaft und so, wir müssen wieder zurück zu dem, wie es in den 50er Jahren war, weil damals war Amerika noch great.
Kurze Anmerkung für die Hörerin in 500 Jahren, wir sprechen von Donald Trump, dem Präsidenten, nicht von seinem Enkel, der 2100 nochmal Präsident geworden
ist. Nicht von, genau, der König.
Genau, König, der König Trump, so. Der ja, Zweite, genau. Von dem reden wir nicht.
Nee, genau, das ist der andere.
Ja, ich versuche immer so ein bisschen Vorwürfe rauszunehmen, welches das, ich überlege gerade so, während ich rede, denke ich, also aus den Geschichten die Vorwürfe rausnehmen, vielleicht kann man dann ja die Gruppen verbinden. Also ich überlege gerade, ne, wir haben ja einen Artikel gemacht, also eine Folge gemacht über Vietnamesen nach der Wende in Ostdeutschland, die als Vertragsarbeiter kamen, habe ich ja nur aus meiner eigenen Erinnerung gemacht, weil wir damals eine, das nennt sich heute noch Schürzenfabrik, das Gebäude steht in meiner Heimatstadt bis heute leer, da haben quasi vietnamesische Gastarbeiter oder Vertragsarbeiter Kleidungsstücke genäht, so, und wir waren als Kinder, weil ich noch als Kindergarten waren wir da, um diesen Betrieb zu besichtigen. Das war mein einziger Anknüpfungspunkt, was von der DDR aber gewollt war, das habe ich natürlich erst im Erwachsenenalter herausgefunden, dass man die Vertragsarbeiter so getrennt hat von, ne, von der Bevölkerung, dass das so, dass da gar keine Inklusion stattfand, und später nach der Wende hat man die ganz oft allein gelassen, weil die unklare Aufenthaltsgenehmigungen hatten, was heute dazu führt, dass viele Vietnamesen noch Restaurants haben, traditionell aus den 90ern im Osten, weil die nur, also wenn die selbstständig waren, die haben keine Sozialleistung gekriegt und so eine ganze Zeit lang. Da hat sich ein ganzer Kosmos einer neuen Kultur in Deutschland quasi aufgebaut, einer deutsch-vietnamesischen. Was man eben erst feststellt, wenn man recherchiert, ne? wenn man sich dem Thema öffnet, dem marginalisierten Thema. Und dann aber keinen Vorwurf draus machen, sondern das Thema halt so aufzubereiten, ohne meiner Mutter zu sagen, warum hast du denn damals die Vietnamesen auf der Straße nicht gegrüßt? So, weißt du, vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, denke ich immer, so eine Verbindung zu schaffen. Also aufmerksam auf marginalisierte Themen zu machen.
Ja, aber ich glaube, da gibt es sicher genug Leute, die mir widersprechen, aber ich denke, das ist der einzige wirklich menschliche Zugang, den wir überhaupt haben. Ja, auch heute, wenn man halt mit Leuten in Kontakt kommt, die eine Weltsicht mit sich rumtragen, die deiner diametral entgegensteht, aber jetzt eben nicht, sagen wir mal, ne, sich irgendwo rechts außen bei Pegida und Co. oder offen engagieren und für irgendwelche Hate Crimes da plädieren, sondern halt für sich damit halt durch die Welt gehen, dann denke ich mir so, ja, wer bin ich, dass ich mich jetzt da dann hinstelle und das in jedem Zusammentreffen zum Thema machen muss und kritisieren muss, weil irgendwie kamen wir alle zu unseren Überzeugungen und wir haben oft gar nicht so viel Einfluss drauf, wie wir gerne hätten, weil wir alle irgendwie unsere Prägungen hatten. Und solange etwas nicht in offene Menschenfeindlichkeit verfällt, ist es auch der einzig realistische Zugang zu allem, glaube ich, ne? Dass man die Leute erstmal so akzeptieren muss, wie sie sind, zumindest in einem gewissen Rahmen. Und das trifft auf die Geschichte und die Erinnerung der Leute an die Geschichte genauso zu. Also ist zumindest zunehmend, ich werde auch älter, ich bin jetzt noch nicht ganz in meinen 40ern, aber ich gehe darauf zu und ich werde auch milder. Und ich weiß auch zunehmend, dass eben auch meine Überzeugungen ja nicht immer aktiv von mir erzeugt wurden, wo ich keine aktive Anteilnahme hatte, sondern irgendwie meine Familie war halt auch schon eher linksliberal und deswegen bin ich eher linksliberal. Gibt es Leute, die linksliberal sind, obwohl ihre Eltern rechtskonservativ sind? Ja, natürlich, aber oft halt auch nicht und im Umgekehrten ist es genauso. Ja, weiß nicht, da werde ich, glaube ich, demütiger.
Ich bin ja nur mit der Liebe zu Helmut Kohl aufgewachsen, meine Jugend. Aber das meine ich auch mit der Individualisierung, nochmal darauf zurückzukommen. Ne? Auch da ist es ja, es ist halt so schwierig, finde ich jetzt, ist das für mich auch familiär aufzubauen, also jetzt in dem Podcast auch, weil ich einerseits, will ich meiner Mama ja nicht sagen, ne, damals mit der Schotzenfabrik, mit den vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen, da hast du nichts zu gesagt, so, ne, weil das war nicht, ne, oder ich habe da nie das in Frage gestellt und einfach so gelebt, weil das ja natürlich ganz, alle diese tausenden kleinen Bausteine dazu beitragen, dass ein diktatorisches, autoritäres System funktioniert. Und so funktioniert natürlich auch unsere Demokratie auch, ne? Wir, alle Kleinigkeiten, die wir demokratisch uns verhalten, führen dazu, dass das System aufrechterhalten wird. Und wenn da Kräfte dagegen arbeiten, hüllt jede kleine Handlung das auch aus. Und das aber sensibel zu behandeln, ne? Das finde ich, das ist die größte Herausforderung eines Geschichtspodcasts, der einen selber betrifft.
Ja, möglichst vorwurfsfrei ist, weil es, du weißt halt auch, und da ist, glaube ich, schon diese Demut wichtig, du weißt halt auch nicht, wie deine Mutter jetzt zum Beispiel damals, auf welcher Basis sie so eine Entscheidung getroffen hätte, wenn sie sie dann überhaupt aktiv getroffen hätte, ne? Oder auf welcher Informationsbasis Leute, die dann tatsächlich, sagen wir mal, subversiv aktiv wurden und so, die das getan hatten, das kannst du alles im Nachhinein nur bedingt nachvollziehen. Hätte man selbst anders agiert, das ist eine Frage, die man sich ja natürlich gerne stellt, die man aber, glaube ich, gar nicht beantworten kann. Weil du kannst nicht auf dem, wie du dich heute selbst siehst, auf der Grundlage deines Charakters, wie du ihn gerne wahrnimmst, mit irgendeiner Form von Sicherheit sagen, wie du 1982 in der DDR oder so agiert hättest, weil einfach der gesamte Kontext anders ist. Und
toll, danke. Hast du denn, wenn du Folgen machst, hast du auch persönliche Geschichten schon mal behandelt bei dir oder machst du die große Weltgeschichte? Oder was kommt aus dir daraus?
Ja, also ich mache es mir da ja wirklich leicht. Ich merke gerade, wie leicht ich es mir mache, weil ich ja, ich habe es ja anfangs gesagt, ne, mich interessieren ja wirklich so Prozesse. Und je größer eine Entwicklung ist, desto weniger Menschen kommen drin vor. Und ich weiß, das sind massive Limitierungen, die dadurch einhergehen. Ist auch eine komplett andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Aber ist halt irgendwie, meine Begeisterung liegt halt eher da. Und dementsprechend ist das oft deutlich leichter zu recherchieren, weil es eben eher die großen Dinge sind. Und es ist dann eher so eine Kombination aus verschiedenen großen Einflussfaktoren und wie die halt zusammengespielt haben und viel, viel weniger Menschen. Und das ist also eigentlich diametral entgegengesetzt fast. Ja. Aber es halt, ja, fasziniert mich halt, weil ich glaube, das genauso, weil da kommt ja der Kontext her, in dem dann die Menschen wiederum agieren mussten, ne?
Ich war extrem überrascht, was für eine Befriedigung Geschichtsforschung mit sich bringt. Geht dir das auch so? Beispiel, ich habe noch einen anderen Podcast, da bespreche ich den Film Kein Pardon von Harpe Kerkeling in 97 Folgen, Minute für Minute. Und es gab immer die These, dass Harpe Kerkeling Heinz Schenk auf eine unflätige Art und Weise quasi in den Film angesprochen hat. Es gab immer die Geschichte dazu, wie er Heinz Schenk in diesen Film gekriegt hat. Und dass bestimmte Personen miteinander gedreht haben und so. Und das war immer, ne, als Idee. Und dann haben wir einen Hörer gehabt, der hat das Originaldrehbuch, die Folge kommt übrigens noch raus, das Originaldrehbuch von damals, was Heinz Schenk, das hat er bei Heinz Schenk bei der Wohnungsauflösung gekauft, ersteigert.
Oh,
und auf einmal hatten wir das Originaldrehbuch, wo vorne der Brief von Habe Kerkeling noch dran war, wo er schrieb, lieber Heinz Schenk, wir hätten gerne, dass im Film dabei sind. Und hinten Privatadressen, also wo die Leute, die Disposition der Drehtage waren hinten drin. Und so waren einige Geschichten, die rumwaberten, auf einmal schriftlich festgehalten als Quelle. Wir hatten auf einmal eine schriftliche Quelle, die Originalquelle, wo drin stand, so war es, genauso wie die Geschichte erzählt ist, ist es wirklich passiert. Und das macht so ein warmes Gefühl, ich finde. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Das hat man auf einmal so, wenn man auf was stößt, denkt so, ach, das ist ja toll. Und auf einmal ist man so zufrieden. Merke ich beim Ostkinder-Podcast eben auch immer hier, dass ich so, wenn so Sachen klappen und man eine Quelle findet, man so richtig fröhlich wird.
Ja, also ich bin leider immer so, ich habe so eine Grundskepsis und ich bin nie so ganz zufrieden. Ich weiß genau, was du meinst. Mein Hinterkopf kommt dann aber immer und sagt so, ja, aber ich hoffe, der hat dann nicht irgendwie 2 Tage später einen anderen Brief nachgeschickt, wo er dann doch irgendwie, weiß ich nicht.
Doch kein Krieg, und den, hören Sie auf.
Und den haben wir nicht. Aber nein, natürlich, ja, das ist halt, aber generell, sobald man, egal wie man recherchiert, sobald man irgendwie zu einem Punkt kommt, wo man so diese Frage für sich irgendwie so zu 80-90% beantwortet hat und dann irgendwie auch die ganzen Kleinigkeiten drumherum einordnen kann, das ist ein super Gefühl, weil einfach plötzlich wird da irgendwie sowas Rundes raus.
Ja, und das war mir vorher nicht bewusst, dass eben Geschichte so auch dann Freude bereiten kann. Mein glücklichster Moment meines Lebens wäre wahrscheinlich, wenn ich ein Schwarz-Weiß-Foto finde von 1976 aus Erfurt, wo Kettwurst verkauft wird. Und eine Frau in Kittelschürze eine Kettwurst ist. Mit der aktuellen Zeitung unter der Hand, dass man noch sehen kann, dass es wirklich das Jahr war.
Genau. Das passiert dann irgendwie so, wenn du zu deinem 102. Geburtstag und dann am Tag drauf stirbst du, weil jetzt kannst du in Ruhe gehen.
Weißt du, was mich auch fröhlich macht? Dass ich deine neue Podcast-Folge nicht gehört habe. Die geht nämlich um Reliquien und um die Heiligen Drei Könige. Und ich komme ja aus Köln, wo die drei Heiligen Könige liegen. Ja, deshalb ist das ja meine Folge.
Ja, ja. Ist nicht mehr ganz die aktuellste jetzt, aber ja, eine der. Und da rede ich ja mit den Kollegen von den Geschichtsmachern, die auch in Köln sind. Sie erzählen mir davon. Krasse Geschichte übrigens. Ich war hin und weg, was die mir da erzählt haben.
Ja, die höre ich mir jetzt an. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich habe mich sehr gefreut, das war ein Deep Dive, also ich war gechallenged oder ich bin gechallenged, was gut ist. Da muss man mal über sich selber nachdenken, was man eigentlich so macht und nicht macht. Danke dir.
Ja, aber ich danke dir wirklich sehr, weil mich einige Sachen wirklich bestätigt hat. Ich mich freue, dass du als Historiker sagst, das ist schon irgendwie gut so, dass du selber, und das ist meine größte, das Größte aus diesem Gespräch zehre, dass es immer schwierig ist. Dass ich es mir nicht schwierig mache, sondern dass es wirklich kompliziert ist.
Und ja, kannst du, glaube ich, ruhig schlafen.
Ja, genau. Viele andere Leute andere Geschichten erzählen. Das beruhigt mich auch, weil wir hören das ja immer in Kommentaren und so, dass, ne, wie dann das so auseinanderdriftet, auch Erinnerungen und Erlebnisse und Aufarbeiten von heute und dass das normal ist in diesem Niveau. Total.
Ja, ich
danke,
glaube ich auch. Liebend gerne.
Grüße nach Österreich.
Und zurück nach Köln.
Tschüss. Wir haben gar keine Musik, Alex, wenn so aus Interviews raus, wir brauchen eigentlich so eine Musik noch. Also falls ein Hörerin, Hörer aufgerufen ist, uns was zu machen, bitte gerne ein Überbrückungsjingle. Wir freuen uns. erzähl was, Alex, was hat das, hast du zugehört?
Also es sind ja ganz, ganz viele Punkte. Das ist ja also kein Interview von 5 Minuten gewesen. Von daher habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht springen wir von dem einen Thema zum anderen. Wir können das ja ganz gut mit dem Hölzchen zu Stöckchen. Aber was mir so aufgefallen ist, dieses so Geschichte, hat er ganz am Anfang über Geschichtsdokus gesprochen, die dann so alles so verkürzen. Und ich gucke sehr gerne Dokus und ich gucke auch sehr gerne Geschichtsdokus, wobei nicht alle, also es gibt so ein paar Sachen, die interessieren mich mehr, manche weniger. Aber was man dort tatsächlich nicht sieht, ist dieser ganze Prozess, also was alles so meistens im Hintergrund passiert ist. Viele, also häufig sieht man nur die Ereignisse, also am Anfang und am Ende, und dann sieht immer alles so leicht aus. Und ich habe letztens so einen schönen Ausspruch von einer Kollegin gelernt, der mir sofort dabei einfiel, nämlich, dass viele Menschen Leute beobachten, wie sie die Schachfiguren bewegen, aber das Schachbrett nicht sehen. Und dann im Prinzip nur nachahmen, also wie man die Schachfiguren bewegt, ohne eigentlich zu wissen, wohin und warum. Und das führt mich eben dazu, dass dieses aus der Geschichte lernen, das sagt man ja so oft, ist aber gar nicht so einfach, wenn man natürlich nur so oberflächlich das erstmal so sieht, aber eigentlich nicht wirklich die Erklärung hat oder wie schwer das ist, dann kommt man sehr schnell zu Schlüssen, die aber möglicherweise einfach der falsche Schluss ist oder die überhaupt gar nicht zu der heutigen Zeit passen. Das ist ja schon gleich das zweite Problem, ne, dass man dann von der Geschichte immer auf heute schließt. Das gerade jetzt in den letzten Monaten und Jahren gibt's ja immer wieder Vergleiche, die manchmal auch schwierig sind, weil sie natürlich einfach, naja, also es gibt Ähnlichkeiten, aber es ist nicht dasselbe, weil natürlich die Zeit eine andere ist, der Kontext eine andere ist.
Mir sind in dem Gespräch zwei Sachen klar geworden, die mich vorher, krass ist das ja, ne? Man hält es mit Leuten und denkt sich, wir machen 50 Folgen, dann fallen mir zwei Sachen völlig neu ein, an die ich vorher nie gedacht habe. Das ist erstens, wirklich, was mir wirklich erst in diesem Gespräch bewusst geworden ist, dass ich ganz viel projiziere auf die Geschichte der DDR und der Nachwendezeit, aber die Leute, die ich frage, das ja alles nicht gleichzeitig erlebt haben. Also selbst wenn ich mit meinen Eltern rede und so, ne, das ist ja, oder Geschwistern, die haben ja nicht alle die Top 25 Ostprodukte selber gegessen. Die haben ja nicht wirklich alle 40 Jahre DDR-Feier. Also, ne, die ganz, jeder hat ja seine eigene Geschichte und nicht alles der Geschichte findet statt. Man kann den Leuten das auch nicht abverlangen, zu jedem eine Meinung zu haben. Das, ne, so, das.
Es gab so einen Punkt, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln und ihr hattet sogar überlegt noch, wie dieser Effekt heißt. Und zwar ging es da auch nochmal um die Kettwurst-Geschichte und das viele Leute, mit denen du ja auch sprichst, ne, und mir ja auch, man in Erinnerung hat, dass sie alle Kettwurst gegessen haben, obwohl das überhaupt gar nicht stimmen konnte. Mhm. Und da sind mir gleich zwei Sachen eingefallen, nämlich das eine ist der Kowalczuk, den wir ja häufiger hier auch zitieren und du ja auch und wir ja auch über ihn sprechen, also auch ein Historiker, der auch keine Angst hat, ein sehr klares, offenes Wort zu sprechen. Deswegen finde ich ihn manchmal auch sehr erfrischend.
Deshalb habe ich ja einen Spitznamen für ihn erfunden. Der heißt ja jetzt bei mir nur noch Krawalczuk.
Ich musst du dich dafür entschuldigen oder meinst du, er würde das mögen?
Das habe ich mich noch nicht getraut zu fragen. Aber ich finde, es passt eigentlich ganz gut, weil ein bisschen auf Krawall gebürstet sein ist ja nicht negativ konnotiert.
Das stimmt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man ihm ein T-Shirt damit schenkt, dass er es vielleicht tragen würde. Aber das so viel zu. Aber er hat ja viele Interviews auch gegeben, die sich natürlich auch mit Ostdeutschland beschäftigen und der Identität. Und er hatte so sinngemäß den Satz, glaube ich, häufiger auch hier und da gesagt, nämlich die Ostdeutschen rekonstruieren eine DDR zurück, die es niemals gab. Mhm. Und das ist mir nochmal dabei eingefallen, dass es gar nicht so nur bei so kleinen Sachen bleibt. Ne? Also die Kettwurst ist ja, naja, es ist ja eher so harmlos. Mhm. Aber über die Zeit hinweg verdichten sich ja diese Geschichten. Also es sind ja, wird ja immer mehr. Also es ist so, als ob man so eine ganze Bühne aufbaut. Ne? Am Anfang steht da noch nichts, aber dann wird da was hingestellt, dann kommen auf einmal die Schauspieler dazu, dann wird da irgendwie so im Hintergrund was hingestellt. Und es gibt einen Effekt, und ich wusste zufällig, wie der heißt. Und dann habe ich aber noch mal kurz recherchiert, der Mandela-Effekt. Ich weiß nicht, ob du ja, den mal gehört hast. Ja. Das Lustige ist, bis vor kurzem habe ich gedacht, das heißt Mandela-Effekt, weil ich dachte, das kommt von diesen Mandelas. Aber es hat tatsächlich mit Nelson Mandela zu tun, weil man festgestellt hat, dass Leute, das klingt auch immer so allgemein, aber dass es unheimlich viele Menschen gab, die fest daran geglaubt haben, dass Nelson Mandela 1980 im Gefängnis gestorben ist, obwohl der ja sogar noch Präsident von Südafrika geworden ist. So, aber es gibt einen schöneren Mandela-Effekt und jeder, der jetzt zuhört, soll mal in sich gehen und sich fragen, ob es auch so ist. Und zwar gibt es viele, viele Menschen, die glauben, dass das Monopoly-Männchen ein Monokel trägt.
Ja, kenne ich.
So, und als ich das gelesen habe, musste ich sofort nachgucken.
Ich war auch fest davon überzeugt, dass das Monopoly-Männchen Monokel hat. Dachte ich immer, das war so ein Mann mit Zylinder, Fliege und eine Monokel. Ja. Hat aber gar keins. Und nie gehabt.
Nie. So ist es. Noch nie. So, aber es erklärt sich vielleicht ein bisschen dadurch, er zwirbelt nämlich, das Monopoly-Männchen zwirbelt nämlich ein bisschen an seinem Bärtchen, das so ein bisschen so rausgeht. Und das könnte vielleicht sein, das sieht nämlich fast aus, als ob es ein Monokel vor, vor sich trägt. Vielleicht könnte es dazu beitragen. Naja, aber auf jeden Fall, also.
Ja, was der Mandela-Effekt ja auch in sich hat, ist, dass es öfter Geschichten, was ja auch in unserem Talk eben zum Fall war, desto öfter man sich Geschichten neu erzählt und mehr glaubt man sie. Also wenn ich jetzt 10 erzähle, das Monopoly-Männchen hat ein Monokel, du denkst nicht drüber nach, würdest du in 3 Jahren behaupten, es hätte eins, obwohl du es nie selber gesehen hast. Das ist ja auch so ein Ding. Einfach dieses, wie Erzählungen Erinnerungen formen.
Das ist mir auch aus dem Interview hängen geblieben, diese Erklärung oder dieser Ansatz der Erklärung. Ja, wenn du das zuletzt gehört hast, dann merkst du dir natürlich eher das, was du zuletzt gehört hast und nicht, was du zuerst gehabt hast. Und dass sich dadurch auch Erinnerungen Stück für Stück verschieben. Und wir haben das ja häufiger auch thematisiert, dass wir manchmal Erinnerungen haben, das im Interview auch angesprochen, dass wir so ein Foto sehen oder eben so ein Video oft gesehen haben. Bei dir sind es ja eher Videos auch. Und das auf einmal zu so einer Erinnerung wird. Also wie so ein Traum, den man immer wieder abruft. obwohl das ja eigentlich sogar eine andere Perspektive ist. Also es ist ja gar keine mehr so Person-of-View-Perspektive, um einen Gamer wie dich mal anzusprechen.
Poff, poff.
Und da gab es ja einen Satz, der auch fiel, dass es ja keine objektive Wahrheit gibt. Und mir ist dann direkt eingefallen, wie ich mit meinem Vater darüber gesprochen habe. Als ich nämlich anfing, Schülerzeitung zu schreiben, fing ich auch an, mit meinem Vater über Journalismus zu sprechen. Und von ihm habe ich das erste Mal überhaupt diesen Satz gehört, es gibt gar keinen objektiven Journalismus. Jetzt muss man kritischerweise sagen, rückblickend, er hat das etwas anders gemeint, als ich es später gelernt habe. Also für ihn war es so, was häufig auch sehr überspitzt gesagt wird in den Mainstream-Medien oder dass die links grün sind oder was auch immer. Also dass die im Grunde genommen eine bestimmte Meinung ständig nach vorne bringen und andere unterdrücken. Ne? Genau so ein Bias. Das stimmt natürlich bei den meisten Medien nicht, wobei es jetzt natürlich viele Medien gibt, die ganz bewusst das nutzen.
Also ich würde dir widersprechen und sagen, bei 99% aller Medien haben Bias.
Ja, okay, ein
Bias, alleine ja. Die Frage schon, aus welcher sozialen Status ich Journalist oder Journalistin werde, gibt mir schon die Themen vor. Aber das ist es geht eine grundsätzliche Diskussion über Zugänglichkeiten und wie nennt sich das, Barrieren und so. Aber das,
also ich gebe dir recht, also es gibt auf jeden Fall so eine Verzerrung, die man auch reinbringt, ne? Also mit dem, also was du gerade sagst, welchen sozialen Hintergrund ich habe, mit wem ich es auch dort zu tun habe, wie die Diskussionen dort geführt werden. Oder manche Zeitungen haben ja sogar sowas wie Leitlinien, die ja im Grunde genommen auch ein Stück weit vorgeben, was man verteidigt oder nicht verteidigt und so.
Ja, oder beispielsweise ein aktuelles Beispiel, was mich irritiert, was eigentlich ist mir egal, aber ein Symbol zum Beispiel ist, es gibt ein Kanzlerduell auf ARD und ZDF. Die Frage ist, beide Sender haben sich entschieden, offensichtlich das parallel auszustrahlen. Es gibt also, der Bias war schon mal, es gibt offensichtlich an dem Abend nichts Wichtigeres im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als dieses Kanzlerduell, ist ja schon mal ein Frame, das man schafft. Und zweitens, ja, es gab mal Kanzlerduelle, wo es A oder B gibt. Wir haben ja jetzt eine Phase, wo im Prinzip eine Koalition stattfinden können, die sogar theoretisch auch ohne CDU stattfinden könnten, je nach wer da in den Bundestag kommt und nicht. Oder nur CDU ist eine große Koalition. Aber dennoch hast du ein Duell, was so, obwohl es so viel Kritik gab und so viel muss das sein und geht das und Habeck wollte nicht mit Weidel und Weidel musste nicht und durfte nicht, dass man aber an diesem Duell so festhält, weil das so in diesem, so macht man halt das drin ist, war mein Eindruck, dass man da auch nicht mehr rauskommt, was natürlich auch gebiased ist, weil du hast so Formel, wo der ZDF zum Beispiel besser oder ARD hatte geschrieben, ja, wir haben nur 90 Minuten Zeit, das geht nicht, deshalb haben wir uns auf Duell konzentriert als Argument, wo ich aber denke, ist ja euer Fernsehsender. Wenn ihr sagt, 90 Minuten sind zu kurz, 20 Minuten, dann macht doch 3 Stunden draus. Also weißt du, es gibt ja nun kein, es ist ja euer Bias zu sagen, wir können den Zuschauern nicht mehr als 90 Minuten zumuten, weil dann schlafen die ein oder was auch immer sie tun. Aber es ist ja, es lebt ja doch in einer sehr nicht objektiven, selbststrukturierten Welt. Ne?
Ich glaube, dieses vor allen Dingen selbststrukturierte Welt, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Beispiel. Mir geht es darum, dass es nicht unbedingt böse Absicht ist.
Also, nee, das sage ich ja nicht. Das, ich glaube, das und ja.
Ja, aber das ist ja ein Hauptvorwurf von manchen, auch vor allen Dingen rechtsextremen Seiten, dass es so eine Art aktivistische Rolle darin gibt. Und das verkennt total, wie kompliziert es eigentlich in diesen Redaktionen teilweise zugeht und wie hart dort auch diskutiert wird und gerungen wird um eine richtig gute Lösung. Weil ich bin mir ganz sicher, dass auch bei den Redaktionen, die so ein Duell diskutiert haben. Da gab es Leute, die genau die Argumente, die du jetzt genannt hast, vorgebracht haben. Aber sie haben sich natürlich nicht durchgesetzt, offensichtlich, weil sonst hätten wir was anderes gehabt. Aber das bringt uns vielleicht auch zu diesem, es gibt keine objektive Wahrheit, weil eben auch, was ich in meinem Studium auch gelernt habe zum Journalismus, in der Diskussion sehr schnell kam, es kann eigentlich gar keinen objektiven Journalismus geben, weil bereits schon die Auswahl, wenn du begrenzten Raum und begrenzte Zeit hast, Tagesschau 15 Minuten, ne? Zeitung, die erste Seite, also ich kann nicht mehr Zeilen drucken, als Platz ist. Die Auswahl ist im Prinzip schon eine Entscheidung und diese Entscheidung ist am Ende subjektiv. Also ich kann damit nicht sagen, ich werde jetzt auch alle anderen Perspektiven mit reinbringen, weil dann funktioniert das nicht mehr. Und was, glaube ich, wichtig ist, deswegen war das in dem Interview auch gut und ich glaube auch für uns wichtig, klar zu machen, dass man eben nicht versucht, objektiv zu sein, sondern dass man eher klar macht, aus welcher Perspektive oder mit welchem Kontext gehe ich hier eigentlich rein. Weil was wir ja machen im Podcast, und deswegen hast du ja dieses Interview ja auch geführt, du wolltest ja wissen, wie kann ich es besser machen? Und ich habe ja daraus genauso gelernt, fand das total interessant. Wir sagen ja beide, Und jeder, der uns zuhört, länger weiß, wir bringen ja unsere persönliche Sicht da rein. Wie haben wir es erlebt? Ne? Und bringen die dann zusammen und dann merken wir schon, hui, wir sehen das ja manchmal anders. Manchmal ähnlich, ne? Wie so beim Wandertag oder so. Und dann jeder, der zuhört, denkt dann so, ah ja, ne, das passt nicht. Und dann fängt man an sozusagen zu ventilieren, so diese ganzen Gedanken. Und das finde ich eigentlich wichtig, diesen Austausch. Aber das ist natürlich ein bisschen was anderes als Geschichtsschreibung, wenn man versucht, sie sozusagen wissenschaftlich korrekt objektivierbar zu machen. Und das ist ja nicht unser Anspruch, weil den könnten wir gar nicht erfüllen. Also spätestens nach diesem Interview war mir klar, dass wir es definitiv nicht erfüllen können. Oder wie siehst du das?
Ja.
Oder würdest du jetzt mit einem anderen Anspruch reingehen?
Mir ist eins klar geworden, das würde ich gerne mit dir besprechen, bevor ich gleich Abendbrot essen gehe, weil es mir wichtig ist. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass mir manchmal an den Themen scheitern, das war ja auch inhaltlich in diesem Gespräch, weil sie so groß sind. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie schaffe ich das anders zu machen und bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Und jetzt hat der Ralf, ja ganz am Anfang des Podcasts, und es hatte mich ja geflasht die ganze Zeit, ich habe die ganze Stunde drüber nachgedacht, er sagt, ich fange immer mit einer Frage an. Was genau das Gegenteil von uns war, wir fangen mit einem Thema an. Und ich überlege seitdem, ob wir unsere Kategorie ändern, ob wir nicht auch eine Frage stellen und nicht ein Thema aufmachen. Weil es uns viel leichter machen würde, unser Thema zu finden. Beispiel, gerade denke ich mir aus, Palast der Republik. Ne, wir hätten nicht mehr das Thema Palast der Republik, sondern die Frage könnte sein, wo habe ich meinen ersten Erdbeereisbecher gegessen? Oder wo bin ich meine erste Rolltreppe gefahren? Oder was ist schade, dass es nicht mehr gibt? Oder warum stehe ich vorm, wie heißt das Palast jetzt? Habe ich ganz vergessen. Das Stadtpalast da in Berlin und hab eine Erinnerung, also ob man nicht durch eine, wenn wir sagen, wir bringen nicht ein Thema mit, sondern eine Frage, ob es nicht für alle besser wäre.
Ich finde die Idee sehr gut, muss aber zugeben, ich bin meistens an Themen rangegangen, schon mit Fragen, also weil mich das Thema neugierig gemacht hat. Also es war jetzt auch nicht so wie in der letzten Folge mit Wein, ne, dass ich gesagt habe, das Thema ist Wein. Also so stand es zwar bei mir erstmal im Notizbuch, ne, ich sammle ja auch mal so meine Themenideen, aber meistens beginnt es mit so einer Frage, was mir schwerfällt, und aber das würde ich mir als Aufgabe mitnehmen, wenn wir das so rangehen oder es mal versuchen, mal ein paar Fragen wegzulassen oder sie ein bisschen besser zu sortieren. Also bleiben wir mal bei Palast der Republik. Warum steht der Palast der Republik nicht mehr? Mhm. Also das war so eine Frage, die mich echt auch angetrieben hat, die mich auch, wer die Folge gehört hat, auch weiß, ein bisschen auch gestört hat oder gewurmt hat, weil ich sagte, wieso ist es dort in Ordnung, also sowas wegzumachen, während anderswo es gut ist, wenn es dort noch steht oder sogar noch wieder aufgebaut wird, ne, aus der Kaiserzeit so ungefähr. Und das würde uns auf jeden Fall natürlich viel mehr Folgen bescheren.
Ja, und das Ding ist eben auch, ich hatte auch beim Ralf jetzt bei dem Interview, war auch meine Grundfrage war eigentlich, warum ich ihn gebeten habe, mit mir mal zu reden, diese Frage, warum erzählen mir die Leute eigentlich ständig was anderes, wenn ich sie was frage? So, das ist eigentlich das Thema gewesen. Ne? Also das einfach transparenter zu machen für uns selbst und spannender zu sagen, welche Grundfrage existiert, also warum bringen wir dieses Thema eigentlich mit? Was ist das, was hat uns angetrieben? Kann ich mir vorstellen, zumindest, dass es mir hilft, ja, das knackiger und Themen zu finden einfach.
Ja, mir ist in dem Interview aber auch jetzt zu dem ostdeutschen Bezug noch mal was eingefallen. Und zwar sagt ihr vielleicht die Katja Heuer oder Heuer, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird. Sie ist auch eine Historikerin, 1985 geboren, also Ostdeutsche, ist aber, lebt in London.
Ach, Katja Heuer, ja, der hatte Herr Krawaltschuk auch
über sie ja, gesprochen. Ja, ganz genau. Sie hat nämlich ein Buch vor zwei Jahren veröffentlicht, Diesseits der Mauer.
Ja, genau.
Und das hat nett gesagt, es gab viele Verrisse. Kowalczuk war einer derjenigen, aber auch ganz, ganz viele andere. Also in den Feuilletons ist sie praktisch also so mit diesem Buch gar nicht gut angekommen. Mhm. Hat aber dieses Buch relativ gut verkauft, ist auch im englischsprachigen Bereich eher bekannt geworden. Und der Hauptvorwurf, der ihr gemacht worden ist, dass es in dem Sinne gar kein Geschichtsbuch ist, weil es verkürzt die Sachen, es ist einseitig. Oder plus gesagt, es war Schönfärberei der DDR. Mhm. Und mir ist aber sofort dazu eingefallen, dass nämlich eine Historikerin, Franziska Kuschel, sie kommt nämlich aus MacPom, eine Lübzerin, 1980 geboren, also so wie ich. Also im Prinzip sind die so eigentlich unsere, ein Stück weit unsere Generation, die wir hier in dem Podcast so als Erinnerung auch verarbeiten. Und sie hat eben eine Gegenrede oder eine Kritik auch im Spiegel damals geschrieben. Und sie sagt was Ähnliches, was Kowalczuk auch sagt, nämlich: Denn Katja Heuer entwirft rückblickend eine DDR, in der so manche gern gelebt hätten, hätte es sie denn gegeben. Ich mochte irgendwie diesen Satz. Und ich erinnere mich häufiger auch daran, dass wir manchmal auch so ein bisschen vorbeigleiten dran. Also das ist da, wo wir meistens den Satz sagen, wir sind ja kein Nostalgie-Podcast. Mhm. Ne, also wir haben ja auch Kindheitserinnerungen müssen ja nicht immer gleich traumatisch sein, es gibt ja auch schöne oder Jugenderinnerungen und die nutzen wir natürlich auch gerne als Anlass für unser Wort, für Heimatkunde oder auch fürs Thema. Vielleicht kann uns diese Frage auch ein Stück weit natürlich auch noch besser so in diese Balance bringen zwischen, okay, wir wollen was verstehen, was wir nicht bisher richtig verstanden haben oder wo wir nur sehr oberflächlich drauf geschaut haben, aber gleichzeitig, dass wir aber unsere sehr persönliche Erinnerung dort mit einfließen lassen. Also diese, ich sage jetzt mal so, andocken.
Ja, ich wäre genau, auch andocken wäre jetzt auch das Wort für unsere Hörerinnen, weil ich glaube, es ist viel schöner, jetzt, ne, wie, auch das ist ein Ding, wo ich seit 50 Folgen schon mal nachdenke, nach diesem Gespräch das erste Mal dran gedacht habe, den Leuten zu erklären, warum. Also wir bringen eine Frage mit und wegen dieser Frage ist das jetzt unser Thema. Dann ist es für alle zugänglicher, für die, die das Thema präsentiert bekommen, für die Leute, die uns hören, für dich selbst, für die eigene Erinnerung. Vielleicht sollten wir es einfach mal versuchen. Ich bin ja beim nächsten Mal dran und dann probiere ich mal, mich einem Thema mit einer Frage zu nähern.
Sehr gut, ich lerne dann von dir. Immerhin hast du ja auch das Interview geführt, das heißt also, du wendest dann das Erlernte an. Eine letzte Sache habe ich mir noch notiert, weil das war für mich auf einmal so ein Augenöffner. Wahrscheinlich habe ich diesen Gedanken schon häufiger irgendwo gehört, aber jetzt hatte der war auf einmal so präsent. Mhm. Er sagte ja im Gespräch, naja, Ostalgie ist ja jetzt nicht ein Phänomen, das es nur für Ostdeutschland gibt, sondern er sagte ja auch, Make America Great Again ist ja im Grunde genommen auch so eine Art von Nostalgie in den USA, so nach Motto, ja, damals war ja alles schöner und besser und da wollen wir jetzt zurück. Obwohl die Zahlen, Daten, Fakten dagegen sprechen. Also es hat wahrscheinlich ein paar Leute gegeben, denen es vielleicht besser ging, aber die meisten nicht. Und da ist mir dann so der Punkt gekommen, wieso sprechen wir eigentlich nie von der Westalgie? Ich weiß nicht, ob du mal so einen Begriff schon mal gehört hast, ob das etwas ist, wo es eine kritische Auseinandersetzung hier in Deutschland eigentlich gibt. Also es wird gerne mal über Ostalgie gesprochen.
Ja, ich kenne das immer als Begriff der Bonner Republik irgend so ein bisschen, dass diese Bonner Republikszeiten, das ist mir so ein Begriff.
Ja, aber es ist ja eben nur eine Beschreibung von so dieser alten Zeit. Aber wenn wir über Ostalgie sprechen, dann hat sie immer also eine negative Färbung, was ja auch richtig ist, weil man darf sich sozusagen auch nicht was schönreden, was vielleicht schlecht war. Aber wenn wir über die Westalgie sprechen, die betrifft uns ja jetzt auch. Ich sehe unsere Erinnerung, Jugenderinnerung, das gibt's ja, also sagen wir mal im ZDF, ARD und so laufen ja auch diese ganze Zeit solche Sachen, wo dann auch ne diese Stars dann da sitzen und erzählen, wie das dann früher mal war und hier so heile Welt, wenn du die ZDF-Mediathek aufmachst, wo dann jetzt so diese Retro-Serien alle kommen, ne, also von Schwarzwaldklinik über Bergdoktor ich und weiß, so. Was du meinst. Wenn du da mal reinschaust, da hat man nämlich, also erstens sieht man, also so toll war es manchmal nicht, also bei der Schwarzwaldklinik habe ich wirklich einmal nochmal reingeschaut, weil ich wissen wollte, wie war denn das nochmal? Erstmal völlig verrückt natürlich, weil es ja in den 80ern war, aber das Problem Frau Mann war dort noch viel zugespitzter und das war ja schon eine fortschrittliche Serie. Aber gleichzeitig sind das auch so Bilder in den Köpfen der Menschen, wo es dort allen gut ging, alle hatten irgendwie gefühlt viel Geld und so. Und das entsprach ja auch nicht der Realität. Ne? Und ich glaube, dass vielleicht, wenn wir über Ostalgie sprechen und auch andere im Westen über die Ostalgie sprechen, ist vielleicht wieder dieser Punkt, ist, über den wir häufiger auch stolpern und wir in Interviews immer wieder auch sagen, hey, eigentlich braucht es ja eine gesamtdeutsche Diskussion und dazu würde man eigentlich auch mal von einer Westalgie sprechen müssen.
So. Ich glaube, es gibt keine Westalgie, denke ich mir gerade aus, den Gedanken. Das Ostalgie-Thema ist so einfach, weil es abgeschlossen ist und es niemand auch so richtig wiederhaben will. Deshalb kann man gut die 25 besten Ossi-Sachen machen. Du hast das Problem, Westdeutschland, Bonner Republik ist ja nicht abgeschlossen. Also ich stelle mir gerade so eine Sendung vor mit alten Ausschnitten im WDR, ne, wo die dann irgendwie die Kohlekumpel und so und dann sitzen Leute da, die eben nicht sagen, ach, das war so toll mit Steinkohl, ich weiß noch, und das Steigerlied, ach, der Steiger kommt, da ist mir das Herz aufgegangen, sondern sagt, ach, ich weiß, mein Opa hatte Staublungen, der ist mit 65 gestorben, mein anderer Vater war ja alkoholkrank, weil du konntest es eigentlich nicht aushalten, jeden Tag in Schacht zu fahren, deswegen haben die alle Schachtschnaps gekriegt, 2 Flaschen die Woche. Ach, kannst du an die Zeiten damals, als Abtreibung noch verboten war, ach, nichts ja heute noch, oder Homosexuelle in den 80er, ach, das war ja schön bunt, ja, war ja verboten, die wurden ja von der Polizei viel verprügelt, das waren Zeiten. Also das wird ja auch ausgeblendet, ne? Aber da das nicht vorbei ist, kannst du das über die DDR, glaube ich, viel besser machen, die negativen Sachen nach vorne zu stellen, weil alle irgendwie sagen, ach ja gut, dass das diktatorische System vorbei ist, weil es so plakativer ist. Hm.
Ja, das erinnert mich an eine Kolumne beim Spiegel. Ich glaube, Sabine Rennfranz heißt sie. Falls ich es falsch gesagt habe, entschuldige ich mich dafür. In den Shownotes. Sie hatte, glaube ich, so versucht zu beschreiben, das, was du gerade meinst. Wir haben dieses Abgeschlossene gehabt und dadurch eine Diskussion begonnen, also so eine Art Rückblick. Während die Wiedervereinigung oder Wende oder Vereinigung, gibt es ja unterschiedliche Begriffe, im Westen nicht als ein Abschluss begriffen worden ist, obwohl es, man hätte das ja auf beiden Seiten so machen können. Also sagen können, hey, jetzt beginnt sozusagen ein neues Deutschland und jetzt ist eigentlich ein guter Moment, mal zurückzublicken und zu sagen, was lief gut, was schlecht? Also wie man so im Unternehmen sagt, Lessons learned. Mhm. So, und dann hätte man wahrscheinlich sogar eine interessante gesamtdeutsche Debatte gehabt. Und die hat es ja so nicht wirklich gegeben. Ne? Und irgendwie fällt uns das möglicherweise aber jetzt tatsächlich auf die Füße.
Ich möchte gerne da den abschließen für mich den Gedanken zurückführen, genau auf den Anfang dieser Diskussion. Bias in den Medien. Stell dir vor, du bist 45-jähriger Journalist, arbeitest beim WDR und hast die Aufgabe, mach eine 45-minütige Doku über deine Jugend oder ne, die 25 besten Sachen der 80er, 90er in Nordrhein-Westfalen. Welche Themen wählst du denn da aus? Wie schön es unter Helmut Kohl war, die schöne Rama-Werbung, der erste Ausflug nach Italien vielleicht, jetzt denn das erste Mal. Also es ist, man muss sich wie wir zwingen, immer die schlechten Seiten auch zu sehen. Sonst verfällst du einfach in dieses, ach, wir machen so ein Happy-Life-Setting, was die Leute auch sehen wollen. Und das ist jetzt nochmal nach dem Interview mit Ralf nochmal mehr mein Anspruch, mich selber nochmal auseinanderzusetzen mit, welche Themen suche ich eigentlich aus hier für mich selber, um mich zu erinnern.
Also mir ist ja noch hängen geblieben von Daniel Kubiak, der uns ja relativ früh am Anfang gesagt hat, macht es sozusagen, macht nicht zu viel Schönfärberei, wenn ihr über die DDR sprecht. Das war ein schwieriger Start, um es mal diplomatisch auszudrücken. Also thematisiert eben auch stärker die negativen Seiten. Das ist mir auch hängen geblieben. Ich mache das jetzt nicht mit Absicht, ne? Also ich ziehe mir jetzt sozusagen nicht die negativen Sachen raus, sondern ich versuche eben auch so wie bei der Weinthematik eben auch zu sagen, hey, da sind Leute enteignet worden. Und das war eben nicht selbstverständlich.
Ja, aber das ist auch, Das finde ich auch kritisch, das ist auch in einem Gespräch mit Ralf, nur weil man es thematisiert, hat es ja erstmal noch keine Wertung. Also zum Beispiel beim Turnen, die hat ja die Geschichte, dass ich total gerne als Kind geturnt habe und das bis heute noch toll für mich ist, weil ich immer noch rückenschwerdenbefrei bin und so. Weißt du, also ich habe immer noch eine gute Haltung. So. Aber der Staat, es war natürlich ein Staatskader, die DDR wurden ja ausgesucht, weil ich klein war und so. Das heißt ja aber nicht, dass ich das verfluche und verdamme, sondern es gehört einfach aber zur Biografie dazu, auch das zu thematisieren. Ich finde, nur weil man etwas kritisch beleuchtet, heißt es ja nicht direkt, dass man es abwertet. So, ich möchte ja niemandem, also meine Erinnerungen sind ja trotzdem genauso wertvoll, aber das gehört eben auch die andere Seite dazu. Ne, weil man schnell auch wir vorgeworfen kriegen, wenn auch bei dem Jungpioniergebot, wir haben sehr viele Rückmeldungen gekriegt, dass man so nicht sagen kann, klar, aber das ist halt aus uns rausgewachsen. Und nur die Thematisierung, dass es Staatsdioptrin war, heißt ja nicht unbedingt, dass daran auch alles schlecht war. So, das meine ich nur.
Ja, ja.
Aber es gehört zur eigenen Erinnerung.
Genau, aber es ist natürlich, also erstens, es ist trotzdem dünnes Eis, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist aber gut so. Also, dass man so eine gewisse Sensibilität entwickelt. Weil eben, das hatten wir ja in vielen Folgen so, dass jemand anderes, der vielleicht zuhört, eben eine ganz beschissene Geschichte darin hat. Und dass das genauso dazugehört. Aber wir beide, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, können sozusagen nicht all das beleuchten, sondern wir können es sozusagen erstmal thematisieren, vielleicht auch andeuten, dass es da was gibt. Aber wir können diese persönliche Geschichte nicht reinbringen, sondern erstmal nur unsere persönliche Geschichte. Und die kann manchmal tatsächlich eher besser sein, aber manchmal auch eher schlechter.
Aber das ist ja auch die fehlt. Ich würde gar nicht mit gut und schlecht, aber mich erinnert mich gerade an diese Bilder, die es immer gibt bei den Dokus mit den langen Trabi-Schlangen, ne, wo die ganzen Ossis in den Westen gefahren sind. Sodass die eine Geschichte, die man erzählen kann. Ich saß aber in so einem Auto drin. Und das ist die andere Geschichte, die man halt zufüttern kann. Das war's, was ich sagen wollte.
Ja, hoffe ich, dass es den Hörern und Hörern gefallen hat und dass sie auch was mitgenommen haben, weil was ich mag, was du mit diesem Interview gemacht hast, ist ja auch so eine Art nochmal Reflexion, also für uns selber, ne? Weil wir ja jetzt ein paar Jährchen das machen und wir haben ja immer wieder zwischendrin uns die Frage gestellt, hey, wie finden wir das eigentlich, was wir machen? Wie wichtig ist das? Und ich glaube, das ist das, was auch andere Leute an uns schätzen, weil es hier ja nicht nur mal ein bisschen was zum Lernen, sondern auch was zum Reflektieren gibt, wie es so schön heißt. Danke dir dafür.
Genug der Selbstreflexion und der schmeichelnden Worte. Ich bin gespannt auf die dritte Rubrik Heimatkunde und ob du heute ein Bier mitgebracht hast oder ein Foto. Ich bin so gespannt. Ich spiele mal den Jingle ein.
Ja.
Also erstmal so ein Foto, was man heute gar nicht mehr kennt. Und zwar mit so einem leichten Rotstich, weil es offensichtlich alt ist und die Ecken so schön eingeheftet sind in so einem Fotoalbum, wo die Ecken fehlen. Und da siehst du eine Küche drauf. Ich bin ganz neidisch, erzähle ich aber gleich warum auf dieses Foto. Eine Gardine, eine manuelle Brotschneidemaschine, wo man noch mit der Hand drehen muss. Ich glaube, ein Toaster, eine Kaffeemaschine, ein Schneidebrettchen, Steckdosen, ein Küchenradio, würde ich sagen, eine Blume in der Blase. Und das war's.
Und ein Stuhl. Genau, das ist aus unserer Neubauwohnung in Lüttenklein in Rostock gewesen. Und da hatten wir eine Küche, die viel, viel kleiner war als die Küche, die wir vorher hatten, als wir in der Altstadt noch gewohnt haben. Und und ich habe dieses Foto gefunden und musste ehrlich gesagt an dich denken. Normalerweise zeige ich ja immer, wo ich irgendwie drauf bin oder jemand anderes.
Ja, ich wundere mich, weil du hast gar keine Menschen.
Aber du magst ja gerne mal so Fotos, wo man einfach nur zeigt, wie es aussah.
Ja, und deshalb bin ich total neidisch, weil es gibt von unserer Neubauwohnung damals noch zwei Fotos. Es gibt nicht mal von jedem Zimmer ein Foto. Und das bedauere ich sehr, weil ich finde, es triggert total Erinnerungen, wenn man sieht, wie es ausgesehen hat. Deshalb habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, immer wenn ich umziehe, so fotografiere ich komplett die Wohnung. Mache ich teilweise auch für Freunde, wenn die umziehen. Die freuen sich immer, wenn ich ihnen 5 Jahre später sage, übrigens, so hast du gewohnt, weil die immer selber sagen, ach stimmt, habe ich damals nicht gemacht.
Ja, vor allen Dingen diese Brotschneidemaschine, also die hat bei mir war es auch so, als ich das Foto gesehen habe, war ich auf einmal wieder in dieser Küche. Aber was noch viel witziger ist, dass eben ganz viele Dinge dort, das sind, also wenn ihr euch das Foto dann mal anschaut, also liebe Hörerinnen und Hörer bei ostkinder.eu, dann jeder, der sozusagen im Osten zu der Zeit gelebt hat, wird einige Gerätschaften auch kennen und wahrscheinlich haben die dort auch so in der Küche gestanden. Und diese Kaffeemaschine, das ist eigentlich das Besondere, die ist sogar noch in die neue Wohnung gekommen und irgendwann hat sie meine Oma in der Ukraine übernommen. Also diese Kaffeemaschine hat noch mindestens 30 Jahre weitergelebt.
Toll.
Und diese Brotschneidemaschine, die habe ich immer gehasst, weil andere haben ja so eine elektrische, also wo dann so ein Motor ist, aber da hatte ich dann immer Angst, dass so mein Finger abgeht, so wenn ich bei meiner Oma war oder so. Und das Ding ist ja so, das kann man ja zusammenklappen, sodass dann eben ganz wenig Platz verbraucht wird, was in dieser Küche total wichtig war. So, und zwei Probleme, an die erinnere ich mich sofort, wenn ich diese Brotschneidemaschine sehe. Erstens, dieser Hebel, den muss man so ausklappen. So, und den musst du dann ja drehen, um das Brot zu schneiden. Und das Problem ist, wenn diese Brotschneidemaschine nicht wirklich festhält mit ihren Saugnäpfen unten, dann geht praktisch immer diese Hebel wieder rein. Das heißt, es braucht eigentlich ewig, um diese Brotscheiben zu schneiden. Und ich habe das gehasst, weil die mich durch diese Brotkrümel sind diese Saugnäpfe nicht mehr fest gewesen, sodass man eigentlich zwei Sachen machen musste. Man musste eigentlich diese Maschine so festhalten, dass sie genügend Widerstand bietet, nur um dann eine blöde Brotscheibe zu schneiden. Und ich glaube, das hat mich für immer traumatisiert. Und deswegen kaufe ich nur noch Brot in Scheiben.
Ach krass. Ich war als Kind immer total neidisch auf Leute, die diese Brotschneidemaschine hatten, weil wir hatten nie eine. Und ich weiß, als Kind, wenn ich in so andere Haushalte kam, immer gedacht habe, boah, die haben eine Brotschneidemaschine.
Ja, und die zweite Geschichte in diesem Foto.
Ich kaufe nur ganzes Brot. Wir haben auch eine Brotschicht. Ich hasse geschnittenes Brot. Da sehen wir uns wieder ganz unterschiedlich.
Und die letzte Geschichte zu diesem Bild, die ist jetzt so ein bisschen was für unsere Fans. Davon gibt es ja mittlerweile ein paar, die uns ja von Anfang bis Ende durchgehört haben. Es gibt in einer Folge, ich weiß leider nicht mehr in welcher, wo ich erzählt habe, dass kurz nach der Wende in der Jugendsendung 1199 Jugendliche von Frankfurt-Oder und Frankfurt am Main interviewt worden sind. Und dann haben die Jugendlichen aus Frankfurt am Main gesagt, ja, die in der DDR hatten ja nichts, die hatten ja nicht mal Toaster und Toastbrote. Und dann habe ich gesagt, ja, und ich habe diese Sendung geguckt, guckte nach hinten zu der Küche und guckte auf unseren Toaster. Und das ist genau dieser Toaster.
Ah, ja.
Und das ist genau, da konnte ich sozusagen aus dem Wohnzimmer auf diesen Toaster gucken. Also das ist praktisch das Bild zu dieser Geschichte.
Ah, sehr gut. Was hat das sowieso, wo du sagst, hast du das gefunden? Was macht das Foto mit dir? Ist das eine schöne Erinnerung an die Küche?
Ach, einigermaßen neutral. Mhm. Also ich fand, dass die Küche zu klein war. Wir haben zum Beispiel auch nie in der Küche gegessen oder so, sondern wenn man da zu dritt stand, dann war man schon irgendwie zu beengt. Das war auch ganz wichtig, als wir dann umgezogen sind, dass die Küche wenigstens ein bisschen größer ist. Das ist meine einzige Erinnerung dran. Ansonsten, es ist, dass man zum Beispiel durchs Fenster gucken kann und dort sozusagen das andere Gebäude sieht, ne? Es baut sozusagen so ein paar Erinnerungen auf, aber nichts, wo ich jetzt weinen würde oder lachen würde.
Und was liegt denn auf dem Fensterbrett, in der Mitte rot ist? Was könnte das sein? Eine Uhr?
Ja, weißt du, oh Gott, kennst du das? Ich habe gerade versucht, auf das Foto zu zoomen. Ach so, warte, das kann ich ja. Nee, ich kann ja sogar das Foto zoomen. Ich wollte gerade mich über mich selber lustig machen. Aber ich kann das ja auf dem Handy. Ehrlich gesagt, also es ist ja sehr unscharf. Ich würde fast darauf wetten, dass es eine Zigarettenpackung ist, nämlich ein Kabinett.
Das kann auch sein.
Mein Vater hat nämlich Kabinett damals geraucht und das könnte diese braune Färbung erklären. Ja, das ist meine einzige Erklärung.
Ich beneide dich sehr an dieses Foto.
Du hast es doch jetzt auch. Du musst mich gar nicht mehr drauf beneiden.
Das ist ja nicht meine Wohnung.
Ja, das war's zu meinem Bild und ich hoffe, es hat was mit euch allen gemacht.
Vielen, vielen Dank. Ich schneide mir jetzt eine Scheibe Brot.
Tschüssing, Danny.